Yes. Du kennst es, du hast meinen Podcast schon gesehen, hast du mir offenbart, dementsprechend weißt du, jetzt drop ein Beat. Und dann mache ich die Ansage und sage, herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Hochkultur-Podcast. Und mein heutiger Gast ist ein Rapper, den ich schon sehr lange kenne. Wir haben uns trotzdem noch nicht so oft getroffen, aber ich habe seine Karriere mitverfolgt und weiß, dass er viele Alben gedroppt hat, dass er ein notorious Ghostwriter in Deutschland ist, dass er legendäre Deutschrap-Battle-Momente mitgeprägt hat. Und heute Abend ist er hier, Lars Unlimited.
Ich danke dir.
Bist du immer noch Unlimited eigentlich, hast du?
Ja, also ich habe irgendwann habe ich mal so, ich glaube, das war vor 2 Jahren, da hatte ich so diesen Blitzeinfall, ich lasse das jetzt weg, habe das glaube ich auch gepostet, weil letzten Endes die Leute sagen auch mittlerweile einfach nur noch Lars so, aber es ist dann auch so, ja, okay, trotzdem hat der ein oder andere noch das Unlimited, also man muss da jetzt auch nicht so, keine Ahnung, irgendwann wird der Punkt kommen, wo auf der Platte wahrscheinlich nur noch Lars steht so, aber
immer weniger so, dann so.
Wir lassen das so langsam. Es wird immer, also irgendwie wird es eh immer bleiben, du weißt.
Ja. Oh ja, schön, dass du hier bist, Mann. Das schön war ein proaktiver Approach auch von dir.
Ja.
Irgendwann wäre ich bestimmt auch auf dich gekommen, so, aber letztendlich, du weißt, man fischt immer so erstmal so in dem Fahrwasser, in dem man gerade fährt. So. Und ich hätte es jetzt nicht so auf den Schirm gehabt, auch dass du gerade aktuell ein Album released hast und du hast mir geschrieben, so, ey, hast du Bock, irgendwie dir mal ein Album anzuhören und mich zu interviewen zu diesem Album, weil ich erzähle sehr viel über mein Leben und ich habe das Ding dann angemacht, so, das ist auch nicht, was irgendwie, glaube ich, bei vielen deutschen Rappern funktionieren würde, glaube ich, bei mir, so dieser proaktive Approach, so, hör dir mal mein ganzes Album jetzt an, weißt du, so schick mir einen Song und ich höre den so, Bro, ich bin busy, weißt du, aber das war echt irgendwie cool, ich habe das Ding dann angemacht und echt komplett auch durchgehört, habe super viel irgendwie über dich erfahren, aus deinem Leben, sowohl privat als auch Rap. Technisch fand es auch super interessant, dass so, es gibt ja irgendwann gab es ja immer mehr diese Kategorien so von Rap. Früher gab es einfach nur Rap und dann gab es irgendwann so, okay, das ist der Love-Song, das ist der Conscious-Song, das ist der Themen-Song. Irgendwann war Themen-Song so ein krasses Wort im deutschen Rap, weißt du? So, ich habe jetzt ein paar Spitter-Songs, ein paar Themen-Songs, so alles so auf
Hätte. Tüte.
Genau, machst du einfach gute Musik oder machst du einfach nur Listen irgendwie und hackst irgendwie ab. Kategorien und Checkboxen. Und ich fand es interessant eben, dass einerseits dein Album so ein komplettes Ich-Rap-über-Rap-Album ist, aber ich rap über mein Leben. Und oft ist es ja entweder oder so. Mhm. Und bei dir ist aber alles so intertwined und alles so ineinander verwickelt, dass du kannst gar nicht nur über dein Leben schreiben, ohne, weißt du, auch diese Rapper-Geschichte, also die Rapper-History von dir und gerade die letzten Jahre und die Umfelder, in denen du dich bewegt hast, ist sehr omnipräsent so in der Story, aber man erfährt eben auch super viel krasse Sachen über dein privates Leben und Konflikte mit deinen Eltern so und deshalb glaube ich würde ich gerne so eher mit dem privaten anfangen. Wo bist du genau geboren und aufgewachsen?
Ich bin in Gütersloh geboren und da auch aufgewachsen. Also noch nicht mal genau in Gütersloh, sondern in so einem kleinen Vorort. Gütersloh-Isselhorst heißt der.
Okay.
Und da bin ich aufgewachsen. Ich bin dann irgendwann, ich glaube ja, aus diesem Vorort bin ich immer mit 18 oder so dann richtig nach Gütersloh gezogen und von da aus dann irgendwann nach Hamburg. Aber ich bin komplett so, meine ganze Jugend und so habe ich da verbracht.
Okay, genau.
Also auch schön in so einem kleinen Dorf mit Wald nebenan und so. Ja. Man konnte so Baumhaus bauen und diese ganzen Dinge.
Und bist du mit deinen beiden Eltern aufgewachsen?
Ja. Also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 14 war ich da. Ja. Und ja, davor waren die zusammen.
Mir ist eine Sache irgendwie hängen geblieben, die wirklich sehr, sehr krass war. Aber ich habe es, wie gesagt, einmal durchgehört. Bitte verzeih mir, ist entweder dein Vater wollte, dass du ein Mädchen bist oder deine Mutter.
Also ja, das war so, das ist so ein krasses Ding, was mich auch immer so bis heute noch so irgendwie mitverfolgt hat, so, dass sie halt so damals so, sie hat uns einfach so in so Mädchenkostüme halt gepackt und ist dann mit uns so zum Fotografen so, weißt du, und hat so das so.
Was heißt uns, sorry?
Mich und meinen Bruder.
Okay.
Und also mein Bruder ist 2 Jahre jünger als ich, weißt du, und so die hat halt einfach bis heute so Fotos da halt hängen, wo ich einfach so in so komischen, ja, in so Mädchenkostümen da irgendwie wie so ein Püppchen angezogen, so, weißt du, sie war so ein bisschen so, sie hat sehr, sehr viele gute Seiten und sie hat das auch sicherlich nicht böse gemeint, so, weißt du, aber sie hat so quasi einen so, ja, wie soll man sagen, instrumentalisiert oder, weißt du, ich meine, sie hatte so einen,
hatte eine Vision,
ihre wirre Gedanken, so, weil sie will das unbedingt machen und dann hat sie das halt durchgesetzt und du bist halt ein 5-jähriger Junge oder ich weiß nicht genau, wie alt ich war, 4, 5 oder so und du bist halt in dieser Situation und du fühlst dich halt einfach so, also das ist halt sehr, sehr krass so, weißt du, wie ich meine? Weil du merkst halt so, okay, ich will eigentlich ein normaler Junge sein, ich will eine Jeans anhaben, weißt du, du siehst die anderen Jungen spielen da und du denkst halt so, okay, was, warum muss ich jetzt diese Scheiße tragen, weißt du? Dann hatte sie noch so eine, damals so eine Schneiderin, die hat sie dann immer beauftragt, so auch so komische Anzüge zu machen und so, weißt du, so auch aus diesem Nicki-Shop, witzigerweise wie heute auch diese Rapper, diese Jean-Jean-Anzüge, weißt du, so ähnliche Dinge, aber so noch mit so Kragen und so, und es war halt immer schon auch peinlich so, man hat sich, also ich war ein fünfjähriger
Junge immer und hab mich geschämt. Feminin oder war es auch manchmal einfach nur overdressed quasi?
Es war auch, danach war es mehr overdressed, okay. Dieses sehr Feminine, das war so sehr in den Anfangsjahren, so, weißt du, ich meine.
Und war es einfach so ein Fable von dir?
Ja, die hat halt einfach irgendwie diesen Gedanken, ich muss das machen, und dann hat sie das halt gemacht, so, weißt du. Und bis heute hat sie halt auch diese Fotos in ihrer Wohnung hängen, so, weißt du, ich meine.
Wenn du solche Sachen jetzt auf deinem Album verarbeitest, zeigst du ihr die Songs oder hast du sie vorher, oder wie offen redet ihr darüber? Oder
darüber gar, also ich habe momentan leider auch gar keinen Kontakt mit ihr. Weil ich irgendwann ich bin irgendwann mit der Situation nicht mehr so richtig fertig geworden. Das Problem ist, ich konnte nie mit ihr so richtig so deep da kommunizieren, weißt du, wie ich meine? Man konnte so oberflächlich alles klären und so, aber es war nie so, dass man wirklich da ins so Eingemachte gehen konnte. Und irgendwann war das so viel für mich, dass ich dann dachte so, okay, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann waren auch so viele äußere Sachen noch, dass ich dann sage, ich muss jetzt einfach einen Cut machen, weil ansonsten macht es mich einfach wahnsinnig. Und das ist halt leider so bis jetzt immer noch vorherrschend so, auch wenn ich jetzt so mir zum Ziel gesetzt habe, das zu ändern so, weißt du, aber momentan haben wir gar keinen Kontakt.
Naja, man, viel Glück, dass du jedes irgendwann.
Es gibt aber auch eine so, also es gab halt zum Beispiel, ich hatte immer schon so Momente in meiner Musik, so ich habe zum Beispiel 2010 hatte ich ein Album, das hieß Backpack Inferno, und da ist ein Song drauf, der heißt Verkackte Kindheit. Und der war so ein bisschen so, auch so ein bisschen von diesem Eminem-Ding inspiriert, so, ne, dass man halt auch so Sachen so überspitzt sagt, dass die Leute halt so lachen und dann aber so gar nicht, dann bleibt dir so das Lachen im Hals stecken und du denkst so, okay, krass, aber dadurch hörst du halt auch zu, weißt du? Und das ist halt so, und ich hatte da diesen Song. Und irgendwann zu meinem Geburtstag so, sie hat halt so komplett die ganzen Verwandten noch so eingeladen und so, und ich komme halt so runter und diese CD läuft. Und ich merke halt so, okay, der nächste Song ist auch der, und ich sehe, alle sitzen da, oh mein Gott. Und ich habe so gemerkt, sie hat das gar nicht irgendwie wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob sie denn die hat die CD davor auch gehört, aber sie hat das gar nicht wahrgenommen so richtig. Also so ganz, es ist strange, so, weißt du, ich meine. Und ich bin einfach dann nur schnell dahin, habe das ausgemacht und dachte, okay, er hat dann nochmal gerade rechtzeitig gekommen. Ja. Aber es wäre schon ein bisschen unangenehm gewesen.
Das ist schon interessant. Ich habe irgendwie über meine Mutter einfach nur einen schönen Song geschrieben, dementsprechend. Ich weiß immer nur, dass sie aus Gerührtheit weinen muss, wenn ich den performe und sie da ist wahrscheinlich. Aber ich habe so negativ belastete Songs einen spezifisch über meinen Vater ja damals geschrieben und mich so richtig über ihn ausgekotzt und den auch dann live immer performt, und das war auch echt für mich so ein bisschen wie so ein Theaterstück immer, weil ich wollte mich nicht immer wieder in diese Emotion reinbegeben, aber hab dann da einfach so inbrünstig, weißt du, mit dem...
Ist das dieser Vatertag-Song?
Genau, Vatertag, weißt du, da geht die erste Strophe so quasi gegen ihn und dann die zweite Strophe dann auch irgendwie Vaterstaat und dann auch noch das Religionsding mit so einer... Und da habe ich den Song echt so ein Jahr lang performt, und nach dem Jahr ist er irgendwie gestorben, und ich hatte auch nicht, und ich glaube, es war so die Zeit in meinem Leben, wo ich sonst eigentlich, weil mein Sohn gerade so 6 wurde und ich selber mit dieser Vaterrolle mehr konfrontiert war, meiner eigenen, weißt du, also Vaterrolle, und ich glaube, es wäre genau so die Zeit gewesen, wo ich irgendwie mal den Move gemacht hätte, mal wieder mit ihm zu connecten, und dann ist er eben gestorben, und ich habe mir so voll krass Vorwürfe gemacht, weil ich einfach diese Energie rausgeschickt habe, weißt du, also die Erklärung auch, warum er gestorben war, diese Krankheit, die er dann hatte. Ich musste mal lachen, weil ich habe irgendwie dann so gefragt meine Verwandten, warum ist er gestorben, und die meinten so, dry liver. Und ich so, was? Dry liver. Und ich so, okay, dry liver, ich habe keine Ahnung, was das heißt, also trockene Leber. Aber naja, auf jeden Fall ist es dann irgendwie, so, man sendet ja schon so eine Energie raus oder stachelt so ein Thema an, und gerade wenn es dann jemand ist, so der noch lebt und irgendwie einem nahe steht und so, irgendwann, also ja, wenn sie, sobald sie es hört, müsste ja eigentlich von ihr aus auch so das Gesprächsbedürfnis da sein, ne? Aber es ist eben interessant,
wenn jemand... Eigentlich schon, aber guck mal, das, also auch gerade bei dem Song ist halt auch wichtig zu sagen, so, eigentlich der Song ist auch nicht gegen sie, weißt du, also ich sage halt in dem Song halt, sage ich auch, dass quasi auch diese schlechten Eigenschaften, die ich vielleicht auch von ihr habe, also so jetzt ne, schlecht, so in einem Kontext schlecht, sind in einem anderen Kontext, haben sie mir vielleicht geholfen, weil ich ja dann auch sage, so okay, durch dieses so, sie ist zum Beispiel so sehr, sie hat halt einfach auch so ein sehr, so ein Dickkopf. Wenn sie was will, dann hat sie das irgendwie so lange da bearbeitet, bis sie das durchgesetzt hat. Und das habe ich ja auch, weißt du, und das hat dazu geführt, dass ich einfach 20 Jahre mich irgendwie, obwohl ich nie irgendwie mal auch nur ansatzweise in den Top 10 oder so war, habe ich mich immer trotzdem bis heute in dieser Szene gehalten, weißt du, ich meine, weil und alle haben gesagt, nein und dies und das, aber ich habe das mit diesem Dickkopf durchgesetzt, weißt du, und es ging mir in diesem Song auch eigentlich darum, das zu sagen halt, weißt du, ich meine, so, das ist natürlich auf der einen Seite schwierig und viele Sachen, die mich auch verletzt haben, aber ich weiß auch, manche Sachen zu schätzen. Und ich habe zum Beispiel am Ende von dem Song kommt, der bricht dann ja quasi ab nach der letzten Hook irgendwann und dann kommt nochmal dieses Soul-Sample, wo dann halt auch gesungen wird, I love you forever. Mhm. So, und das ist halt so, ja, also egal was war und egal wie schlimm das halt auch ist, ne, mir ging es halt auch darum, das zu reflektieren und halt auch alles so, es war auch so ein bisschen therapeutisch vielleicht, ne, so, dass da so die Sachen, die halt in einem brodeln, so, ich habe auch jetzt nicht darüber nachgedacht, ich will jetzt diesen Song so schreiben. Das ist einfach passiert. Das ist aus einer, so, ich habe das auch letztens noch einem Freund erzählt. Ich hatte, die Mutter von meinem Kind hat mir eine Nachricht geschrieben und wir haben uns gestritten und daraufhin habe ich mich dann hingesetzt und habe irgendwie aus dem Gefühl heraus diesen Song geschrieben. So, weißt du? Und so sind viele Songs entstanden, so. Das heißt, ich bin da nicht so rangegangen, okay, ich muss jetzt diesen Song über meine Mutter und dann muss ich so alles das auch erzählen, so. Sondern es ist wirklich so, teilweise wirklich auch die Songs einfach in einer Nacht runtergeschrieben, was ich eigentlich auch sonst vorher nie geschafft hätte, so, weißt du. Da war immer so, man arbeitet 2-3 Wochen da dran oder so. Aber das ist alles halt einfach so komplett aus mir rausgeflossen.
Ja, so hört sich auch an. Deshalb bleibt man, glaube ich, auch irgendwie gut dran. Das ist irgendwie so ein krasses Sendebedürfnis auf jeden Fall auf dieser Textebene. Auch die Beats, auch alles gut und gut produziert und so, aber irgendwie auch nicht jetzt irgendwo was mal, weißt du, wo es so überproduziert oder krass weg ablenkt von deinen Texten. Es sind einfach immer irgendwie so solide Instrumentals, weißt du, die so einfach deinen Text voll im Vordergrund lassen. Und das war auf jeden Fall, hält einen gut bei der Stange und dann dieser ganze, ja, deine Rap-Story ist einfach crazy, was da in den letzten Jahren passiert ist. Es ist irgendwie, denn ich habe so viele kleine Glimpses, wo ich dann immer mal wieder wusste, so worüber du redest, aber ich hab das ja auch nicht alles so akribisch verfolgt, aber erzähl doch mal ein bisschen, was sind die wichtigsten Sachen von dem, was du da so aufgearbeitet hast?
Auf dem Album meinst du jetzt? Also ja gut, das Album befasst sich natürlich sehr so quasi mit den letzten vier, also es ist natürlich sehr viel aus meinem Leben, es sind immer wieder Rückblenden, ne, wie jetzt diese Sache über meine Mutter und so, und es gibt auch so 1-2 Stories aus meiner Kindheit in Gütersloh und so weiter, aber so die Hauptstory von dem Album ist eigentlich, befasst sich so mit den letzten 4 Jahren quasi und da war ich eben, ja, da sind viele schwierige Situationen gewesen. Also es fängt halt quasi an, das Album, in der Situation, wo ich in Berlin hier in Lichtenberg gewohnt habe, in so einer Einzimmerwohnung und einfach die ganze Zeit gearbeitet habe, viel mit anderen Leuten, auch sehr bekannten Leuten gearbeitet habe und irgendwie so auch immer so, ne, diesen großen Traum so immer noch gehabt habe, so, und es auch irgendwie, ne, es kam auch immer wieder so Sachen, wo man so merkt, okay, das ist auch greifbar, das ist jetzt nicht einfach nur eine Fantasie, weißt du, ich habe so, wenn ein EGJ-Label zu dir kommt und sagt so, hey, so, wir holen dich zu uns, so, wenn du kannst hier dein Album rausbringen, dann ist das halt so in einer Situation, wo du eigentlich denkst, so, okay, ich muss mir jetzt eigentlich nächsten Monat wieder einen normalen Job suchen, so, weißt du, ist das natürlich Jackpot, so. Ja. Aber das heißt ja auch noch lange nicht, dass wenn du halt dann so, weißt du, dann anfängst da zu arbeiten, dass du dann halt schon Geld hast und so weiter. Natürlich wurde man unterstützt und so, aber es war halt immer noch alles sehr, sehr schwierig und da startet halt das Album, ne? Also ich war halt einfach wirklich in so einer, ja, so fast aussichtslosen Situation und musste mich da halt rausbefreien, so. Und das ist quasi die Story von dem Album. Und wenn du jetzt so natürlich auf die gesamte Rap-Karriere, da gibt's halt, ne, wie gesagt, sind halt 20 Jahre so.
Ja, nee, ich hatte aber auch das Gefühl, dass so diese letzten 4 Jahre, dass da viele von den Stories irgendwie immer wieder hinführen und das ist so viel irgendwie um dein die Zeit in Berlin, denn das Weggehen aus Berlin und auch so, deutet es auch an, dass es auf jeden Fall auch nicht nur also dass irgendwie auch wichtig war für dich aus Berlin zu dem Zeitpunkt wegzugehen, weil es irgendwie einfach stressig war. Und hört sich auf jeden Fall echt nach einem krassen Ritt an die letzten Jahre. So, als du da so reingegangen bist und dann, ich habe ja verschiedene Leute irgendwie in der Rap-Szene so getroffen. Also letztendlich, man trifft ja viele Leute. Ich habe Bushido zum Beispiel nie kennengelernt, aber ich kenne natürlich auch viele Leute, wo sich da die Wege getroffen haben. Und ich habe da irgendwie immer so eine natürliche, gesunde Distanz zu behalten, weil ich einfach dachte, so, ich will mit dem Lifestyle, der da drumherum ist, nicht so viel zu tun haben. Und deshalb so von den ganzen Agro-Künstlern habe ich eben nur mit Sido mal was gemacht, weil ich irgendwie da auf irgendeiner Ebene so relaten konnte und auch sein künstlerisches Wachstum irgendwie so da gesehen und gemocht habe. Und wie war das für dich? War das so für dich, dass du so dachtest, so, okay, ich kann da einfach so mitspielen und es wird einfach, ich kann dann nur was Gutes für mich rausziehen, oder war dir auch automatisch bewusst, dass sobald du auf so ein Territorium irgendwie trittst, dass da auch solche Situationen rauskommen können, wie du musst irgendwann aus Berlin wegziehen, weil es zu stressig ist?
Also ich meine, guck mal, man hat ja die Vergangenheit auch mitgekriegt, so, was da natürlich hier und da immer Sachen, was da für Sachen passiert sind, so. Natürlich wusste man, okay, also dieses Risiko besteht, so, ne? Das weiß ja jeder im Endeffekt, der sich so in diese Situation begibt, aber dass man, ja, es passiert ja auch nicht so von heute auf morgen. Also es ist ja nicht so, weißt du, du lernst die Leute irgendwann kennen und es ist auch nicht ja immer, sie sind ja auch nicht immer komplett so, wie sie halt in den Medien dargestellt werden. So, weißt du, ich meine, und so, du rutschst da halt so mehr oder weniger halt rein. Und ich meine, bei mir war, in meinem speziellen Fall war es halt so, guck mal, ich kam da rein, ich so allein schon äußerlich so, weißt du, ich meine, passe ich da ja gar nicht rein, weißt du, allein von meiner Musik und so, so oberflächlich gesehen ja auch nicht, weißt du, aber die Leute haben mich einfach von Anfang an so an, die haben gesagt, hey, so uns ist das egal, weißt du, wie ich meine?
Die haben dein Skill-Level auch
die haben einfach das, genau, die haben das Skill-Level gewertschätzt so und die haben da einfach nie einen Film draus gemacht und auf der anderen Seite war halt diese Hip-Hop-Szene so und eigentlich die Leute, wo ich immer dachte, hey, das sind meine Leute und für die so rappe ich ja auch und so, weißt du, da gab es immer so eigentlich eher genau das Gegenteil, weißt du, ich meine, da gab es lange Zeit halt sehr, sehr viel Ablehnung und so, und die, auf dieser Seite war halt einfach genau das Gegenteil, weißt du? Und dann, so, ja, ich weiß auch nicht, es ist halt so, es ergibt sich dann halt, ne? Du bist dann halt, also wie gesagt, wie schon, das hat sich ja auch bei mir, ich war ja nicht von Anfang an gesigned, ich habe halt die Jungs kennengelernt und dann hat man erst zusammen gearbeitet und irgendwann kam das dann halt auch zu diesem Deal. Und dazu kam ja auch die Sache, dass ich so, mein größter Andockpunkt war ja sozusagen halt auch Shindy. Und mit ihm ist es ja auch, er ist ja auch selber halt von seinem Wesen, er ist ja auch viel mehr Künstler jetzt als die meisten da wahrscheinlich, weißt du, deswegen haben wir ja auch so gut connected und das war halt, das hat sich einfach ganz normal und natürlich angefühlt, weißt du, und deswegen habe ich das auch nie dann irgendwie in Frage gestellt oder irgendwie gedacht, so, ah, soll ich das jetzt doch nicht machen oder so, es war einfach über diese Beziehung, so war es einfach, ja, ein ganz natürlicher Weg eigentlich und hat sich auch richtig angefühlt, weil es mir auch einen Push für meine Kunst gegeben hat und wir haben auch nie, ich habe ja auch nie jetzt da irgendwie Sachen gemacht, die ich vorher nicht gemacht hätte, so, weißt du, ich war jetzt nie auf einmal so, ey, ich bin jetzt auch ein Typ von der Straße oder mache jetzt hier irgendwelche Sachen, so, weißt du, das hab, also ich habe so versucht, das auch in meinen Raps, die ich zu der Zeit so veröffentlicht habe, das auch so zu kommunizieren. Auf jedem Feature, was ich da irgendwo gerappt habe, habe ich irgendwas über Backpacker gerappt und so, weißt du, ich meine. Es war dann auch immer so, okay, Backpacker jetzt mit Gang im Rücken, so auch ein bisschen damit gespielt, natürlich. Aber ich habe immer schon darauf Wert gelegt, dass ich der bleibe, der ich bin. So, weil, wie du schon merkst, so, ich erzähle meine Story so und alles andere macht keinen Sinn. Und wie gesagt, die hatten da nie ein Problem mit, die haben das einfach so akzeptiert und aufgenommen und ja.
Und als es dann irgendwie dann so auseinander ging oder du aus Berlin weg musstest, war es eh so zu der Zeit oder in diesem ganzen Zeitraum, wo sich da alles untereinander getrennt hat, wo Shindy da weg ist und oder war es was Persönliches mit dir und diesem ganzen Camp?
Nein, persönliche Sachen waren das nie. Das war halt einfach dieses große Chaos und dieses Business. Ne? Und natürlich hat dann jeder halt irgendwie über die Zeit geguckt, okay, wo will ich jetzt am Ende, ne? Wo ist meine Richtung? Und bei mir war halt, ich habe mich auf bestimmte Sachen so geeinigt und wollte diese Sachen auch dann einfach nicht brechen. So, weißt du, wie ich meine? Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie da einen Vertrag beim Teufel unterschrieben oder so, wie Leute das schnell so sagen, so, weißt du? Aber ich habe halt einfach gesagt, hey, so, weißt du, ich bringe hier mein Album raus und da haben die gesagt, hey, wir lassen dich jetzt auch nicht hängen. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt auch und ziehe das halt hier weiter durch, so, weißt du, auch wenn jetzt vielleicht das ganze Große dann zerbricht, aber so, man kriegt das schon hin. Leider hat es sich dann halt über die Zeit rausgestellt, dass es dann halt doch nicht möglich war, einfach da auch zu zu releasen und so weiter. Ja. Und dann war einfach irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann muss ich jetzt gehen, weil was soll ich machen? Also ich bin ja ein Künstler, ich bin, ne, ich habe die ganze Zeit ein Produkt so und möchte das anbieten, aber es geht halt nicht, aus welchen Gründen auch immer so. Ich bin auch niemandem böse oder so. Aber ja, irgendwann war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich halt auch dann mal an mich denken. So. Ich habe halt also wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dann war es mir halt auch immer wichtig so, ich habe das nie nur jetzt wegen Geld oder so gemacht. Ich habe schon immer auch geguckt, dass ich mit denen auch irgendwie persönlich klarkomme, weil sonst wäre es mir, glaube ich, auch schwer gefallen, für die zu schreiben. Oder gerade wenn man halt auch mit jemandem wie Shindy schreibt, das ist halt so zeitintensiv und auch so, da, also wenn du das nicht liebst, dann lass lieber die Finger davon, weißt du, ich meine, weil sonst macht es dich auch kaputt. Ja. Ne? Also das ist dann manchmal auch halt, es kann auch in, so einfach Stress ausarten und also jetzt in Form von Abgabeterminen und so, weißt du, du weißt ja, wie es ist. Ne? Ja. Musik ist einfach, wenn man das so ernst nimmt, wie wir das ernst nehmen, dann ist es manchmal halt auch stressig. Und wenn du das dann nicht liebst, so, dann lass es lieber gleich. Und deswegen habe ich halt auch, ne, halt immer auch so mein Herz da reingelegt und wollte dann halt natürlich auch, ja, ich wollte mich einfach nur an meine Absprachen halten. So.
Und dann auf der anderen Seite aber irgendwie schon so ein bisschen so dieses, die, man hat die ganze Zeit auf dein Skillset zurückgegriffen für andere Künstler, aber dich selber. Denn also irgendwann war für dich einfach klar, so, okay, so, ja, du hast dich an deine Vereinbarung gehalten von deiner Seite, aber auf der anderen Seite ist es nicht ganz so
leider
eindeutig.
Nicht.
Okay. Ja, und dann mit Shindy jetzt gerade wohnst du auch in Bietigheim?
Genau, ich bin jetzt, ich bin dann vor 2 Jahren bin ich nach Bietigheim gegangen.
Heißt es Bietigheim?
Bietigheim-Bissingen.
Heim, ne?
Ja, genau. Okay. Und genau, ja, wir haben da das Studio und ja, da verbringe ich eigentlich fast so 24 Stunden. Ja. Und ja.
Und du hast jetzt das Album gedroppt und es gab auch irgendwie einen ganz lustigen Promo-Stunt dazu, ne? Mhm. Von Shindy, da hat mir Marvin Game gestern erzählt.
Der neue Flex.
Shindy hat Klicks, nicht Klicks, Streams, ne? Also genau, Streams gekauft.
Auch Klicks, ja.
Und Klicks.
Wir haben alles gekauft, was ging.
Und dann hat das aber auch im Gegensatz zu vielen Leuten, die dieses Hobby ja betreiben oder dieses Geschäft, hat das einfach auch öffentlich gemacht und gesagt, sei hier, mein Homie Lars hat jetzt sein Album raus und damit es mal ein bisschen anrollt, so habe ich ihm jetzt ein bisschen Streams und Klicks gesponsert. Und dann hast du das auch irgendwie gepostet und gesagt, sei hier, danke Shindy für die Streams. Das ist auf jeden Fall eine sehr lustige, progressive Methode, finde ich, mit diesem Zeitgeist-Thema jetzt gerade umzugehen.
Ja, also viele Leute waren auch ein bisschen verwirrt. So. Ja. Also ich merke das auch bis heute so, dass Leute jetzt nicht so richtig wissen, so wollten die jetzt cool, einfach so, ist das cool? Aber warum haben die es dann gesagt? Und guck mal, das eigentliche Ding ist ja, also ich dachte eigentlich auch, es ist offensichtlich, einfach den Leuten da draußen zu zeigen, hey, also weißt du, es ist ja immer so eine Spekulation gewesen. Ah, da ist so ein nebulöser Kai, weißt du? Kai, aber der hat auch so eine Maske auf, man weiß nicht. Und gibt's den wirklich? Und wie soll man den kontaktieren und so. Und ey, im Endeffekt, es gibt einfach Seiten im Internet, die heißen dann irgendwie Social Media Boost oder so und da kannst du einfach das komplette Paket kaufen. Ja. Weißt du, und das auch einfach den Leuten mal zu zeigen, ey, so, guck doch mal, wie einfach es ist, weißt du, wie ich meine? Und ich dachte auch so, okay, also bei Künstlern wie Shindy und mir weiß ja auch jeder, wir sind jetzt nicht die Typen, die sich jetzt auf Klicks da groß einen runterholen, so, weißt du, wie ich meine? Und deswegen dachte ich, es ist eigentlich offensichtlich, aber viele haben es einfach nicht so verstanden und deswegen, es war einfach, um den Leuten zu zeigen, ey, das wird gerade gemacht, das wird auch viel gemacht und das ist auch ganz einfach zu machen. Das kann im Endeffekt jeder machen.
Und es ist rechtswidrig, also weil es ist ja so ein Grauzonen-Ding, also jeder, der sich im Musikbusiness aufhält und das gerade nicht macht, ist irgendwie redet ja über dieses Thema, weil natürlich sieht das für uns alle scheiße aus, wenn wir 70 Plätze tiefer in den Charts sind, als wir eigentlich wären im Vergleich, ne? Nur weil andere Leute quasi Sachen manipulieren. Aber worauf wollte ich hinaus? Genau, ist es so, dass es quasi strafbar ist? Also wenn ihr das jetzt auch zugebt?
Das habe ich mich auch gefragt. Also bis jetzt ist nichts gekommen. Soll auch bitte so bleiben. Aber ich habe halt auch gedacht, okay, eigentlich müsste ja so ein großes Format, also so eine große Plattform wie YouTube, müsste ja auch einfach jetzt, wo das so offensichtlich ist, wo das jemand wie Shindy, weißt du, wenn Shindy das macht, dann kriegt das ja auch wirklich jeder mit, weißt du, ich meine? Und da müssten die ja eigentlich auch dann mal sagen so, okay, vielleicht müssen wir da mal ein bisschen nachregulieren und unsere Strukturen einfach nochmal überdenken halt, ne? Das ist halt auch natürlich, ist natürlich auch ein Wunsch dahinter, dass halt die Leute auch mal aufwachen, auch die Verantwortlichen halt aufwachen, ne? Und halt einfach das halt stoppen, weil ich meine, das verfälscht am Ende einfach, ne, halt das Bild. Und Ja, wenn du mich fragst, ist es ist Wettkampfbetrug halt.
Ne? Genau, und es shiftet eben wirklich auch Kultur in eine Richtung, die nicht organisch ist. Ne? Genau. Also ich sage, ja, also ist ja alles cool, wenn das so alle Leute so hören, so und genau. Das wirklich der Konsens ist, wenn die Top 100 echt sind, ey, dann bin ich d'accord damit. Ich fand natürlich auch die Top 100 in anderen Jahren auch scheiße natürlich, teilweise, aber ich finde es eben wirklich einfach aus diesem Gerechtigkeitssinn, weißt du, und eben auch, weil schon irgendwie gefühlt wenig positive Inhalt, positiv Inhaltsadest, weißt du, so davon profitieren, sondern sehr viele, die einfach auf irgendwie andere Werte da propagieren.
Ja, und es regt ja auch so einen Teufelskreis an, weißt du, das sehen dann ja auch jüngere Leute wieder und die orientieren sich dann ja genau an diesen Werten, weißt du, und wenn die Werte dann einfach irgendwann nur noch sind, du brauchst keinen Content mehr, du musst einfach nur dich in dem Moment, wo du da bist, musst du ein bisschen Entertainment sein, aber im Endeffekt, du musst dich mit nichts auskennen, schon gar nicht mit dem, was du machst. Wenn du dich damit auskennst, ist schon ein Nachteil, dann sagen ja, dieser Hip-Hop-Nerd so, weißt du. Und das kann ja nicht das Ding sein. Und einfach auch da einfach mal einen Gegentrend zu setzen und zu sagen so, ey, wir müssen da einfach auch Alternativen bieten. Und ich finde, das ist auch so die Verantwortung dann halt auch von Künstlern wie mir, weil so, ich sag ja die ganze Zeit so, Rap muss wieder cooler werden und so, weißt du. Und ich denke ja auch von mir, ich kann auch besser rappen als viele oder ich bin in der Lage, das auch eigentlich so zu transportieren. Und da muss ich es halt auch machen, weißt du. Wenn wir es nicht machen, wer macht's dann? So, ja. Ne?
Finde ich richtig, auf jeden Fall. Diese Battle-Momente, die du hattest, so was, ich habe das erste Mal, glaube ich, den einen Battle bei Rap am Mittwoch gesehen. Wie hieß er?
Gegen Drop Dynamic?
Also, nee, es war so ein etwas fülliger junger Herr.
Ja, Drop Dynamic.
Genau. Und dann gab es natürlich noch diesen legendären
Shoutout an ihn.
Diesen legendären Moment bei dem Sido und Haftbefehl Clash, ne?
Genau.
Und wie lange hast du dich auf diese Dinge jeweils vorbereitet? Wenn du es jetzt so vergleichst mit normaler Rap-Textarbeit für Songs und so, wie viel Zeit und Kopfhick kostet dich diese Disziplin?
Also ich sag mal, dieses Rap am Mittwoch-Ding, das war schon fast ein Album. Mhm. Also wenn man so die Zeit, die ich da reingesteckt habe, also ich habe mir auch extrem Kopf gemacht, weil das war so ein Punkt einfach, da ging es bei mir wirklich so Rap-mäßig so um alles oder nichts. Also hätte ich das da, auch wäre es nur unentschieden ausgegangen, dann ciao, Digga.
So ein 8-Mile-Moment.
Dann hätte ich jetzt auch nicht mehr, weißt du, so 5 Jahre später, so, das wäre dann halt schwierig gewesen. Deswegen wusste ich, okay, da muss ich wirklich alles geben. Und ich glaube, die haben uns, glaube ich, 8 Wochen vorher oder so wurde dieses Battle so geplant. Und ja, ich glaube, dann habe ich so 6 Wochen vorher oder so dann halt richtig angefangen und dann halt einfach komplett nur noch das gemacht. Also wirklich so komplett alles ausgestellt und einfach jeden Tag von morgens bis abends daran gedacht. Also jetzt nicht natürlich die ganze Zeit geschrieben so, aber schon ich habe das halt sehr so gepuzzelt auch alles, ne, und so dann irgendwie diese Story aufgebaut. Und was halt auch ein sehr großer Teil ist, ist halt das Auswendiglernen.
Ja,
weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, ich habe halt immer so voll dieses Choken. Das wäre für mich so der größte Abtrünn. Ich würde halt einfach sterben, wenn ich das da sehe, so am Ende. Ich habe es so. Und dann war echt so, ich glaube, 2 Wochen, wo ich dann auch, glaube ich, fast gar nicht mehr geschrieben habe. Ich glaube, irgendwann das Ende habe ich nochmal umgeändert. Das war dann auch nochmal so ein Kopfhick irgendwie so ein paar Tage vorher. Aber ich glaube, ich hatte wirklich 2 Wochen vorher das ganze Ding und habe es dann wie ein Geisteskranker jeden Tag 20, 30 Mal gerappt. Einfach damit neben mir eine Atombombe hochgehen kann und ich rapp, ich rapp trotzdem weiter.
Das ist echt so, man braucht diese Muscle Memory, ne?
Und total. Und bei dem Soundclash-Ding, da war es ein bisschen, ich glaube, da hat Sido mich 2 Wochen vorher angerufen. Und ich bin noch ein paar Tage später auf Tour gegangen mit Savas. Ich war da mit Savas noch auf Tour und ich glaube, ich hatte da nur so 5, 6 Tage zu Hause irgendwie und dann waren wir schon unterwegs. Und dann habe ich das irgendwie auch da dann halt, ich hatte das dann so versucht irgendwie so, glaube ich, schon so, dass sie das Grundding so hatte. Das war ja auch nicht so lang, das war ja auch nur ein Part so. Aber ich habe natürlich dann, ich glaube, Sido meinte auch, mach einfach 2 Minuten. Ich habe dann wieder übertrieben, 5 Minuten oder so. Aber das habe ich dann auch so unterwegs irgendwie gemacht. Aber ja, ich bin dann da halt auch so irre, so wenn es um sowas geht, so dann will ich das einfach perfekt machen. Ne?
Es gibt schon nichts, was einen mehr challenged als Rapper, oder? Gibt es irgendeine Situation, die du vergleichen könntest, die einen mehr challenged als eine A cappella Performance von geschriebenem Material nur für den Moment? Das ist ja das.
Also vielleicht Freestyle Battle noch. Also ja, genau. Derselbe Kontext, aber die sagen dir, du musst jetzt komplett nur freestylen, aber auch so lange. Das wäre, glaube ich, noch mal härter.
Aber ja, ist dann in real time anstrengend, aber wenn du es vorher nicht weißt, dann weißt okay, du, und das dann stimmt, machst, dann ist einfach stimmt. Nur der Moment. Ja, aber gut, du hast recht. So 8 Wochen vorher irgendwie wissen, weil bei allem anderen bin ich echt so, so auch so Proben für die Tour. Ich bin schon perfektionistisch, aber irgendwie aber weiß ich auch, dass ich freestylen kann. Und wenn ich mal die zweite Strophe vergesse, dann wird das der Song schon trotzdem den Fans gefallen. Aber genau bei den Dingern ist eben so ein falsches Wort, eine falsche Millisekunde, so ein falscher Atmer oder was.
Und du weißt auch nie, wie die Leute reagieren. Du weißt nicht, wie dein Gegenüber reagiert. Du weißt nicht, weißt du, die Leute stehen ja auch direkt vor der Bühne. Es kann sein, dass da irgendwer was reinruft, irgendeine Reaktion oder so. Ne? Oder ich hatte ja auch so Momente, wo ich mit denen kommuniziert habe, wo ich dann die Frauen in der ersten Reihe gefragt habe, so, wie sieht's denn aus? Und du weißt dann ja, du weißt nicht, was die Antwort ist. Also du hast natürlich, ne, du denkst natürlich, okay, die will entweder ja oder nein sagen und dann hast du natürlich da, aber kann auch sein, dass sie was ganz anderes sagt. Ne? Und das ist schon crazy. Und wie du schon sagst, einfach auch dieser, einfach dieses so im Kopf zu wissen, okay, Alter, da geht's jetzt wirklich so in ein paar Wochen los. Und ich habe gestern noch einen Freund erzählt, ich habe manchmal so, hatte ich so, wenn man so Albträume hat, hatte ich so einen Albtraum letztens, dass ich einfach so denke, okay, jetzt gleich geht das Battle los, aber ich habe mich gar nicht vorbereitet diesmal. Oh, fuck. Und dann so, wie kann das denn sein? Warte mal. Und jetzt aber, okay, die warten alle schon, es geht los. Und dann zum Glück aufgewacht. Aber das ist so, ja, Albtraum einfach. Also da ist wirklich die Vorbereitung, glaube ich, meiner Meinung nach das A und O. Mhm. Und dann einfach am Ende cool bleiben. Ich muss auch sagen, das war wirklich davor alles komplett Horror, bis zu diesem Punkt, wo wir auf der Bühne standen, also wo es dann hieß, so jetzt geht's los. Und ich merke so, alle stellen sich auf der Bühne auf und stehen da so. Da war so, okay, Alter, das ist jetzt hier mein Zuhause, weißt du, das mache ich seit 20 Jahren. In diesem Kontext stehen, weißt du, du kennst das noch, früher diese Freestyle-Cyphers, da kommen wir ja her. Und früher war es teilweise noch härter, weil da war ja jetzt nicht, okay, hier ist jetzt Lars Unlimited, bitte rap, sondern da war so, ich will rappen, weißt du, ich meine, und da musst du dir das Mic irgendwie so holen. Und dementsprechend, das ist ja genau meine Schule, da komme ich her. Ab dem Punkt war ich so, okay, da war ich dann auch nicht mehr aufgeregt. Aber alles davor, so im normalen Leben, ist schon sehr crazy.
Ja, das ist eben auch so krass bei dir, weil, wie du schon gesagt hast, du hast irgendwie einfach nie diesen Schritt, diesen Top Ten und so Schritt hingekriegt, wo man so ständig an dich denken muss sozusagen, weil man immer wieder, ne, so einen Song im Radio sieht, sondern es sind immer diese szene-spezifischen Momente, entweder wenn man sich über den Weg läuft oder eben gerade so diese Peaks wahrscheinlich, die viralen Peaks deiner Karriere waren wahrscheinlich diese krassen Battles, ne, so,
ja,
wo einfach dann wirklich alle mal in der Szene wieder so, also ich weiß bei dem Rap am Mittwoch-Ding, dass dann wirklich, da hatte ich schon, ich glaube, da hatten wir uns ein paar Jahre vorher mal bei einer Jam in Winsen getroffen.
Ah, stimmt, weißt du?
Ja, und dann Winjam, Shoutout an Winjam. Und dann irgendwie ein paar Jahre mal wieder nichts gehört und dann auf einmal so auf, ey, hast du das Battle gesehen? Ich so, was, Lars hat gebattelt? Und dann, das war wirklich so ein Ding, wo alle drüber geredet haben und bei dem Hafti-Moment dann auch. So, das sind schon auf jeden Fall, ist irgendwie interessant, ne, wenn man so, wie jeder so für unterschiedliche Sachen so, also weißt du, weil ich meine, am Ende, finde ich, geht es ja nur darum, so sich selber irgendwie, weißt du, seinen Erfolg irgendwie zu definieren so und zu sagen, so, ey, ich bin cool damit und irgendwann auch reflektiert genug zu sein, um eben zu sehen, weißt du, wie, was das Skillset vielleicht oder die Persönlichkeit oder die Kombination von allem so möglich macht und mit seiner Position irgendwie einfach auch zufrieden zu sein, trotzdem noch ambitioniert zu bleiben, weißt du, sich nicht runterziehen zu lassen, aber einfach irgendwie crazy so für diese Momente, so auch bei vielen wahrscheinlich dann immer wieder in einer neuen Generation neu entdeckt zu werden, so durch dieses Ding, voll. So für die bist du jetzt eben so der Battle-Rapper.
Voll.
Und das war ja eigentlich auch nicht so deine Ambition jetzt, ne?
Genau, ich wollte es gerade sagen, also meine Ambition war eigentlich von Anfang an, ich will coole Alben machen, so, und so, ich bin jetzt wirklich das erste Mal mit diesem Album so an diesem Punkt, wo ich so sagen kann, so, okay, jetzt habe ich das für mich auch so, wo ich so weiß, okay, das ist jetzt auch ein richtig gutes Album, so, das ist dieses Album, was ich machen wollte. So davor, ich wusste auch selber immer, die Alben waren cool und so, aber es waren immer so ein, zwei Sachen, die mich auch selber gestört haben. Und ich habe auch lange Zeit so, wie du schon sagst, ne, ich stand halt immer so für diese besonderen Events und so. Und das ist natürlich auch geil, aber ich habe auch immer gedacht so, ey, fuck, warum muss ich immer so, weißt du, meine halbe Karriere da aufs Spiel setzen? Selbst bei diesem Haftbefehl und Sido-Ding, hätte ich da gechoked oder irgendwie, dann wäre auch so, okay, bei dem Battle war er krass, aber nochmal konnte er es nicht so, weißt du? Und dann ist er auch wieder vorbei so. Und dann denke ich so, ey, warum kann ich nicht einfach mal ein Album rausbringen? Und man geht dann auf Tour und fertig so. Aber es ist, ja, ich meine, man wächst auch aus diesen Situationen, ne? Und auch so dieser ganze private Hustle auch und so, das ist ja auch, das hat ja auch im Endeffekt dazu geführt, dass ich halt dieses Album gemacht habe, so wie es ist, dass du jetzt hier sitzt und sagst, ich habe das eine Stunde gehört. So, weißt du, hätte ich jetzt vielleicht über irgendeinen uninteressanten Kram geredet, so, weil mein Leben einfach jetzt nicht so gewesen ist, weißt du, weil es diese Stories gar nicht gäbe.
Ja, oder weil du dich nicht öffnest. Es gibt ja auch, also jeder hat ja irgendwie Stories, die, weißt du,
natürlich,
so, es geht echt immer nur darum, wie man es erzählt. Ja, ne? Ich glaube, die uninteressantesten Leute, die gute Storyteller sind, könnten dir trotzdem noch was Interessanteres das erzählen, stimmt, als manche Leute, die mies dramatische Sachen erlebt haben und einfach rhetorisch nicht gewandt sind. Ne? Ja, also am Ende geht es eben auch. Aber du hast dich eben echt krass geöffnet, ja.
Ja, und mir ging es halt immer um diesen Punkt, ich will halt auch sowas, was man festhalten kann, weil dieses Battle oder diese Battles sind halt auch so, das guckst du dir halt so an, so in so einem, ne, da, so, ey, hast du dieses Battle gesehen, komm, lass noch mal kurz gucken. Aber mein Traum war immer so, dass die Leute das hören, wirklich, so wie ich früher halt die Sachen gehört habe, wenn ich so im Schulbus saß, so, weißt du, dein erstes Album gehört habe und so, weißt du, das war einfach so, das war so ein Film und ich habe mir immer gewünscht, dass man das selber auch so hinbekommt und den Leuten das so weitergeben kann. Ja. Und das Gefühl hatte ich halt die ganzen Jahre nicht. Und ja, jetzt sie zum Glück.
Jetzt mit den gekauften Streams.
Jetzt mit den gekauften Streams läuft.
Jetzt auf einmal so mein Ego vollkommen erfüllt. Nee, aber das, also schon dieses Werk geschaffen zu haben, ist für dich eh schon ein Erfolg so. Aber was erwartest du jetzt oder was machst du noch, um damit noch mehr Leute mitkriegen?
Also
kannst ja nicht alle wie mich persönlich auf Instagram anschreiben.
Also ich bin auch überhaupt gar nicht der Typ, der irgendwie auf Leute so zugeht. So, weißt du, das war so im Rahmen von so einer, so wie ich dir auch vorhin schon erzählt habe, so wo ich so gemerkt habe, so ey, es gibt so viele Leute da draußen, die ich persönlich getroffen habe oder die mich auch kennen und die mich auch feiern und so. Und aber teilweise kriegen die halt die Sachen auch nicht mit oder so. Und ich denke mir halt immer, ja, warum sind die ignorant? Dann habe ich aber gedacht, hey, warte mal. Ich bin jetzt auch nicht so der Übersupporter von denen, weißt du, ich meine? Wann bin ich mal auf die zugegangen und habe denen so irgendwas gezeigt, so, weißt du, ich meine? Und das ist halt, ne, dann ist halt auch immer so ein Geben und Nehmen natürlich, weißt du? Und ich habe halt einfach gemerkt, so, okay, man muss sich auch ein bisschen öffnen, so. Und ich war halt lange auch so in meiner Blase, war halt unzufrieden aufgrund bestimmter Dinge, so. Und konnte mich dann auch nicht so öffnen, weißt du? Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, okay, das kann so nicht weitergehen, weißt du? Und dann habe ich so, zum Beispiel, ich habe dann deinen Podcast gesehen und denke mir, hey, das ist doch ein cooles Format, so. Und da könnte ich mir vorstellen, stattzufinden. Plus, ich habe dich schon hier und da irgendwo mal getroffen, so. Ich glaube auch, dich ein bisschen einschätzen zu können, einfach weil ich so lange auch deine Musik gehört habe, so, dass ich wusste, wenn ich dir jetzt das Album zeige, so, dass, also ich habe schon da so gehofft, so, dass du das gut findest. Aber ich hätte auch mich gewundert, wenn du es gar nicht gefühlt hättest. So, weißt du, ich meine? Weil einfach so von der Art, so wie ich dich einschätze als Rapper und so, denke ich schon so, ich wusste schon, der wird das schon verstehen und auch fühlen. Und
nee, ist echt das einzige Kritik, wenn ich sie dir jetzt öffentlich quasi äußern darf, konstruktiv, wäre, dass ich das Gefühl hatte, dass du die Texte nicht, also dass du die nicht oft genug eingerappt hast teilweise. Also die Story, man folgt der immer, aber ich hatte so mindestens drei so Phasen, wo du vielleicht auch mal so 8 Takte, ist keine Snare drin oder weißt du, man will so ein bisschen Platz lassen und dann hatte ich so das Gefühl, so Timing ist so ein bisschen, weil sonst weiß ich von live so, dass du ein super tighter MC bist. Ich kann dir diese Zeilen nochmal sagen, ich fand so ein paar Stellen, wo ich so dachte, so irgendwie ist es nicht ganz so, aber ich konnte der Story immer folgen, so, aber wo ich so dachte, so Flow oder rhythmisch so ein paar Stellen so.
Okay, interessant, würde mich echt interessieren, welche Stellen das sind, weil ich bin da sehr, sehr so, also ich versuche da wirklich sehr perfektionistisch, aber bei mir ist auch so, es geht halt alles sehr über das Gefühl, weißt du, also ich mache unendlich viele Takes so, bis ich einfach dann das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt alles auch gemacht, was ich da machen konnte so und war interessant.
Ja, und nimmst du dich selber auf oder ist bei dir so diese typische Studiosituation, da ist immer ein Engineer und du bist in der Booth oder
wie? Da habe ich mich tatsächlich zum ersten Mal selber aufgenommen, weil davor habe ich auch immer ganz klassisch halt, entweder hat mich der Produzent aufgenommen oder man hatte irgendeinen Engineer oder so. Und das war das erste Mal, dass ich mich komplett selber aufgenommen habe. Aber ich habe es auch so voll als Freiheit empfunden, weil das so irgendwie, sobald da jemand noch sitzt, es ist schon anders. Also ich habe bei mir das Gefühl, ich hätte, glaube ich, mich da noch eher so zufrieden gegeben, weil man die Leute ja auch nicht so therapieren will, weißt du, mit 800 Takes oder so. Und dementsprechend war das schon so, dass ich dachte, so geil, Alter, hier einfach die ganze Nacht komplett selber mich aufnehmen, für mich Beste.
Ja,
Hammer. Also auch gerade natürlich, wenn man diese persönlichen Themen dann auch noch halt hat, so, weißt du, das ist ja halt auch, dann wenn da noch eine Person sitzt und wenn das jetzt noch jemand ist, den du auch vielleicht nicht so gut kennst, auch schwierig dann, ne?
Ja, man offenbart eben seine Seele dann schon so in Realtime später, wenn man so, kann man sich ja noch entscheiden, ob man den Song mit der Welt teilen will, aber ich finde auch immer irgendwie, ehrlich gesagt, einer der intimsten Prozesse ist fast das Aufnehmen. Ich feiere auch immer so Rapper, Afrop ist so ein Rapper für ihn ein Studio, genauso wie Bühne. Der liebt einfach so, je mehr Leute da noch auf der anderen Seite von der Scheibe stehen, desto mehr wird er zum Entertainer. Okay. Ne? So, das ist überhaupt kein und ich finde ja immer so, ja cool, ich will jetzt aufnehmen, könnt ihr mal rausgehen? Ich mag das irgendwie nicht so in dem Moment, wenn mir Leute zugucken, das ist irgendwie witzig.
Stimmt, ich habe dich ja einmal aufnehmen sehen bei Sido, da hast du auch gesagt, macht Licht aus und so und dann warst du, glaube ich.
Ah ja, stimmt, du warst auch da. Das war eine geile Session für das Seniorenstatus. Ja.
Stimmt, das weiß ich noch. Da hast du dann so, okay, und dann auch so aus dem Kopf auch sogar raus. Das fand ich sehr beeindruckend.
Ja, das hat Sido auch noch in voll vielen Interviews erzählt, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, nur weil ich irgendwie zu faul war zu schreiben an dem Tag, habe ich mir dann
so. Machst du das? Ich dachte, das wäre einfach so dein Ding.
Vielleicht habe ich es zu der Zeit öfter gemacht, aber nur eigentlich. Also jetzt mittlerweile alles immer. Im Phone oder eine Zeit lang ein paar Alben habe ich echt leider auch ein bisschen zu viel immer dieses so Hype-Freestylen, weißt du, dieses so, ich denke mir die ersten paar Zeilen aus und dann rappe ich die, dann vielleicht kommt eine Zeile noch mehr raus, als ich mir vorher schon ausgedacht habe, weil ich eben freestylen kann, dann setzt man da wieder an und da sind ein paar übergeniale Songs, so Fantasie ist einer so von meinen Classic-Songs irgendwie.
Den hast du so gemacht?
Den habe ich so gemacht, aber so das ganze Album drumherum und das war dieses männliche Album und dieses Perlen vor die Säule Mixtape, das sind teilweise echt so lyrical train of thoughts, die so überkrass sind, aber so diese Kompaktheit der Songs, also wenig von den Sachen lesen sich gut als Texte. Weißt du, das ist eben so, wenn man das so macht, dann verliebt man sich super schnell auch in Phonetik und so Sachen, so wie Freestyle eben auch ist, der Momentaufnahmen Charme, so.
Ich weiß.
Und wenn das aber du das auf deinen Alben zu viel machst, so finde ich so, also meine Alben hat es auf jeden Fall verwässert, so. Ich habe irgendwie alle Alben, die ich geschrieben habe, dann so, oder wo ich den Hauptteil, jetzt habe ich auch ab und zu, dass ich dann so irgendwie, ich will das einrappen, aber ich habe die Strophe noch nicht fertig geschrieben und dann rappe ich so weit ein und manchmal freestyle ich dann das Ende und ist geil oder so. Das gibt's auch manchmal, aber an sich finde ich es jetzt schon wieder besser, dieses, es muss sich auch als Text so vernünftig lesen. Damals habe ich auch so Nas-Lyrics so gelesen, weißt du, It Was Written Album, also gerade das Album, ich habe das so gelesen, ich weiß, es kann nicht sein, alles reimt sich, der Anfang der Zeile reimt sich mit der Mitte der nächsten Zeile, aber weißt du, auch so schön vertrackt auch, ne? nicht so, jetzt ist ja auch Rap super schematisch, finde ich, wieder geworden. Ich weiß immer fast bei den meisten Leuten, wo Reime sitzen. Deshalb gibt es so echt nur noch wenige, die so diese Lust haben, weißt du, so neue Sachen.
Ja, das Handwerk ist halt komplett, also es interessiert aber halt die, also größtenteils nicht mal die Leute, die es selber machen. So. Das ist halt das Komische halt, ne? Also ich denke mir auch manchmal, ey, so, wir haben doch jetzt so auch so das all die Jahre lang so gelernt, also ich habe es immer so gelernt, so, du musst halt so der krasseste Rapper einfach sein, ne? Das war halt so, oder zumindest so von deinem Skillset her. Und heute, wie gesagt, es ist einfach komplett egal. So. Also man kann sich ja auch alles irgendwo herholen, so, ne? Und das ist halt echt schon, das ist strange.
Dann haben die Writer.
Ich habe halt bei diesem Schreiben habe ich halt immer das oder ich habe es leider auch nie, ich wollte es immer auch so machen, weil ich ja auch viel gefreestylt habe und so habe ich mir auch immer gedacht, ey, vielleicht kann ich auch mal so die Songs angehen, aber ich habe dann immer gedacht, so wenn es dann wirklich auch, wenn man ein Thema auch für den Song hat oder irgendwas, was man sagen will, so man, ich wollte dann immer noch so tief wie möglich da reingehen, so, ne, und ich habe bei diesem Freestyle dann das Gefühl, so das würde man dann nicht schaffen, so.
Nee, ich glaube auch, wenn es so ein richtig ernsthaftes Thema, bei Fantasie wäre das eben so cool, weil ich hatte wirklich nur so irgendwie Ike Turner und Einhörner wollte ich reimen, weißt du, und dann echt so angefangen, wäre der Beat meine Ehefrau, wäre ich Ike Turner, ich reim Wörter, lebe in einer Welt voller Einhörner, Trolle, Goblins und Hobbits und dann auf einmal, weißt du, war diese Kiste auch von Fantasiewesen und ich kann aus allem wählen, ich habe jetzt schon Herr der Ringe und irgendwas gemischt, jetzt kann ich alles nehmen, weißt du, so meine ganze Kindheit und
das ist bis heute. Das ist der beste Moment, wenn man diese Büchse geöffnet hat.
Pandoras Box so und jetzt so auf, okay, jetzt habe ich einfach so einen riesen Wortschatz von Worten, die ich sonst nie benutze und dann auf einmal ist echt so, ich weiß echt nur, ich hatte den Beat gemacht, es war nur so Kick-Snare und so einem dun, 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 dieser Hauptsound und dann eine Stunde später habe ich mir wirklich einfach den Song angehört mit 3 Strophen. Ne? So, das war so manche Magic Moments, aber trotzdem ist so die Zeit, also ich glaube auch so, es macht schon Sinn, wenn man so ein Thema angeht und auch so dieses Schreiben ist auch als Handwerk irgendwie schön, so ich weiß, so Freestyle kann man dann eben in einer Freestyle-Session. So.
Aber schreibst du die Dinger so an einem Stück auch runter oder gehst du am nächsten Tag nochmal drüber oder 2 Tage später?
Eigentlich habe ich immer den Grunddrang so auf, okay, jetzt, wenn mich jetzt gerade was kickt, lass mich, weiß ich, will in einer Stunde den fertigen Song hören, aber schon reflektiert genug irgendwie. Ich habe vorhin habe ich Henning May interviewt und im Interview habe ich ihm auch erzählt, mein innerer A&R, so, den habe ich eigentlich ganz gut ausgebildet die letzten 10 Jahre, seitdem ich so angefangen habe, mich selber aufzunehmen und zu produzieren, habe ich eben so ein Überoutput, das eigentlich meine größte Challenge als Künstler nur ist, auszuwählen, was ich mit der Welt teile und zu gucken, was sind wirklich meine Glanzmomente, weißt du, weil das ist ja oft nicht wirklich objektiv, weißt du, die Momente, die mir am besten gefallen sind, vielleicht nicht die, weißt du, die der Welt am besten
gefallen. Man weiß ja auch nie, was ist die Single vom Album.
Ja, genau, so. Deshalb, also mein A&R-Ding ist irgendwie gerade so ein bisschen in Urlaub, so, aber an sich versuche ich echt immer so in einem Moment fertig zu machen, aber so, denn den nächsten Tag kommt schon so diese Okay. Außenbetrachtung nochmal, so, weil gerade wenn es Themen sind und so, finde ich, muss man dem gerecht werden und muss versuchen, einfach dem maximal so den Space auch einfach zu nutzen. So, zu lange habe ich das gesehen, so auf, ja, okay, die Zeilen sind richtig geil, die sind noch nicht so, oder geben mir selber auch noch nicht so viel, aber irgendwie ist es schon okay, weißt du, so, und, oder, so, ich, manchmal gibt man sich so mit zu wenig zufrieden oder sagt dann so, okay, der Reim ist okay, aber irgendwann, gerade bei manchen Themen denkst du so, nee, aber eigentlich ist das so, diese 2-16er, die ich habe, so derbe viel Space, um Leuten geile Inhalt, weißt du, so Momente für ihr Leben mitzugeben, so Sachen, an denen die festhalten können, so, gib dir mal jetzt Mühe, Digga, formulier mal jetzt irgendwas, was richtig hängen bleibt, so, und das finde ich gut, irgendwie schon nochmal so, also gerade bei Alben-Songs und so Konzeptsachen so. Aber so Session-Sachen finde ich auch cool, wenn man es nicht überdenkt, weißt du? Also ja, ehrlich gesagt, einer der Tonträger, die ich mit am liebsten höre von mir, ist, ist das, was ich mit Chefcat mal gemacht habe hier im Red Bull-Studio in Berlin.
Ah, okay.
Da haben wir in 2 Nächten einfach so über so 5 Cloud-Trap-Beats irgendwie so eine EP gemacht und das hat so viel Spaß gebracht und ist irgendwie auch echt so frei und ist besser als Freestyle-Session ist, aber hat so diesen Spirit von Freestyle-Session.
Das auf jeden Fall, ich liebe das auch. Also das ist halt, ne, dann diese Momentaufnahme, so dieses dreckige Polaroid so. Aber wir haben, ich habe letztens auch mit Shindy drüber gesprochen, dass es einfach so, früher gab es ja auch mal so eine Zeit, wo so, wo das so richtig so in war, so, ey, wir schreiben jetzt in 10 Minuten die Lyrics und also, das war ja so wirklich so weiß nicht, das ist also aus heutiger Sicht so für uns einfach so, das macht überhaupt keinen Sinn. Wozu? Du willst
Musik
irgendwas,
ist für immer da auch.
Genau, du willst, also du presst irgendwas auf einen Tonträger im besten Falle und das bleibt dann, wie gesagt, für immer. In irgendeiner Form bleibt es halt und warum sollst du das so, also natürlich, ne, je länger du drüber nachdenkst, verfälschst du natürlich auch eine Emotion. Das ist halt bei mir immer so dieses, ich denke halt so, wenn ich so, gerade bei diesen Songs für das Album, die so eine spezielle Emotion haben, ich denke so, okay, wie lange willst du diese Emotion aufrechterhalten? Stimmt, du kannst nicht eine Woche an so einem Song schreiben, weil du wirst dich safe am Freitag ganz anders fühlen, als du den am Montag gefühlt hast.
Ja,
deswegen war ich auch so völlig einfach, ich muss jetzt den Song fertig machen die ganze Nacht und dann noch am Ende. Vielleicht ist deswegen auch die ein, zwei schlampigen Momente beim Aufnehmen gekommen, weil ich es einfach auch meistens so morgens um 10, nachdem ich aber schon, also ich habe meistens um 23 Uhr angefangen zu schreiben und dann halt einfach komplett das Ding runtergeschrieben, dann so auf irre, oh, ich gehe jetzt mal auch ins Studio und dann so auch direkt rausgeschickt und hier, let's go.
Okay. Ich gehe ganz kurz mal auf Klo, Bro.
Easy.
Wie ist das, wenn man so viel auf deine Worte auf so vielen Tonträgern sind und dann du so diese Realität hast, dass du weißt, irgendwie mit deinem lyrischen Talent hast du bisher mehr Leute erreicht als mit deinem Rap-Solo-Artist-Talent. Irgendwie ist das für dich einfach nur ein Bonus und so ein Add-on oder ist es so auch irgendwie frustrierend in so einem Sinne von so, ey, ich mache ja euren Shit irgendwie auch mit krasser, so warum? Mhm. Also wie reflektiert kannst du oder kann man damit umgehen? So?
Das ist natürlich auch immer, also das ist so phasenabhängig auf jeden Fall. Es hängt immer sehr davon ab, wie sehr meine Sachen auch so laufen natürlich. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, wo ich in der Phase war, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt gerade nichts rausbringen, ich bin nur für andere am Schreiben, so, das ist dann schon komisch. So, gerade wenn du so einfach, wenn du das so liebst, wie ich das liebe, auch dieses Performen und da rausgehen und deine, weißt du, es ist ja nicht nur, dass ich im Studio, also ich liebe ja auch dieses Live-Element einfach, weißt du, ich bin einfach so durch und durch, will ich auf so einer Bühne stehen und wenn ich halt merke, so okay, das geht jetzt zu sehr nur in die eine Richtung, so, das macht schon was mit einem, das macht, hat, bei, gerade bei mir hat das eine sehr große Unzufriedenheit auch über Jahre ausgelöst.
Okay, aber das ist ja so eher so diese Ausgelastetheit von welcher Teil von deiner Seele wird bedient, da wurde eben der Performer-Teil nicht bedient, aber eher so im Sinne von, so, wenn du einfach merkst, so, okay, aber meine Worte, weißt du, so für mich, wenn sie aus mir kommen, sind sie quasi nicht so viel wert in Geld umgesetzt, weißt du, egal wie künstlerischer
ist
Wert
komisch
ist, wie wenn er sie ausspricht oder wenn ich einfach, weißt du, so.
Also man muss ja dazu sagen, so gerade wenn ich jetzt mit Shindy zum Beispiel arbeite oder so, dann ist es ja, dann sind es ja nicht komplett meine Worte.
Nee, dann
Worte,
ist ja,
ne?
Nicht Ghostwriting, dann ist ja
genau,
einfach, also man schreibt
einfach,
zusammen.
Wir arbeiten
so wie ein Beat zusammen.
Genau, richtig so, weißt du, wir reden viel über Sachen, darauf kommt er vielleicht auf einen Reim oder so, weißt du, ich meine, oder auf irgendein Thema oder was auch immer. Und aber natürlich so, also wenn du, Aber also ja, es hat sehr viel mit Reflexion zu tun. Also jetzt zum Beispiel, wo ich halt, ne, auch im Zuge dieses Albums sehr viel über mich und meine Situation auch reflektiert habe und auch gucke, so wie kann ich mit so Sachen umgehen. Jetzt gerade aktuell sehe ich es eigentlich eher als Bonus, weil ich denke, hey, unterm Strich ist es immer noch geiler, als wenn ich jetzt irgendeinen Job machen müsste, den ich gar nicht machen wollte. Ja. So, weißt du, und deswegen ist es so. Und plus ist es auch eine Sache, die man auch länger machen kann als seine Solo-Karriere. Weil du weißt ja selber, so irgendwann so ist es halt, ne, also der eine kann länger, der andere weniger so, aber irgendwann ist das halt einfach auch begrenzt und so. Reinschreiben oder irgendwie im Hintergrund aktiv sein, das kann man immer so. Und das ist mir halt jetzt bewusst geworden, dass das in jedem Falle ein Plus ist. In jedem Fall, wie man es dreht und wendet, es ist immer am Ende ein Plus. Ne? Und deswegen kann ich darüber nicht irgendwie jetzt Upturns schieben oder irgendwas. Plus, ich habe auch mittlerweile, also ich weiß, ich kriege ja auch genug Props, weißt du, ich meine. Also
aber gab es schon Zeiten, wo das Verhältnis nicht gestimmt hat? Und
definitiv, gerade auch, also gerade in dieser Zeit halt, wo das Album halt auch startet, ne, in dieser, wo ich gesagt habe, so Lichtenberg, Einzimmerwohnung und so, und man sitzt dann da und schreibt halt einfach wirklich die ganze Zeit für andere und das ist schon so. Natürlich denkt man dann auch irgendwann, ey, was passiert hier eigentlich, was mache ich hier, oder, ne? Und aber ja, wie gesagt, es kommt immer sehr darauf an, wie reflektierst du dich dann und wie gehst du damit um. Und wenn du schlecht damit umgehst, wird auch danach nur noch Schlechtes passieren. Weißt du, wenn du aber damit irgendwie einen Weg findest, gut damit umzugehen, dann hast du auch die Möglichkeit, irgendwas Gutes zu machen. Zum Beispiel, weißt du, wie ich meine, jetzt sitze ich hier und wir können darüber reden, wäre ich jetzt aber die ganze Zeit noch in meinem abgeturnten Modus und der feiert mich doch eh nicht und bla und so, weißt du, wie ich meine, dann so wäre das niemals zustande gekommen. Ja, und deswegen denke ich halt so, weißt du, ey, man muss einfach am Ende des Tages ein bisschen cool auch bleiben, so. Weißt du, ich meine? Und so, und unterm Strich, Dicker, alle, die wissen es doch auch. Weißt du, ich meine? Also, mir geht es auch, mittlerweile ist es mir wirklich, bedeutet es mir viel mehr, dass ich weiß, so alle Leute, die wirklich diese Musik verstehen, die wissen schon, was Sache ist. Und jetzt die Kids da draußen, ob die, es kann sein, dass von so 60% von diesen Kids, die jetzt gerade voll auf dem Rap-Film sind und Rapper feiern, vielleicht dann irgendwann in 5 Jahren entdecken, dass vielleicht doch eine andere elektronische Musik oder Rock oder was auch immer mehr ihr Ding ist und die vielleicht gar nicht mehr Rap hören oder so. Und dann ist das auch nicht mehr so viel wert. Ne? Und deswegen, man muss da ein bisschen cool bleiben.
Aber ja, ich meine, du warst ja jetzt auch sehr viel dran an, du hast echt mit allen Größen, weißt, gearbeitet. Klar. Dementsprechend hast du ja auch nicht nur die schönen und Instagram quasi Momente gesehen, sondern auch immer bestimmt die Schattenseiten von diesem,
das
der Typ auch sein, an dem alles hängt, weißt ja, du, so voll. Der Rapper, der jetzt alle anderen mitzieht, voll, auf dem das ganze Label basiert und so.
Das weiß man ja, als Underground-Rapper denkst du ja, wenn dieser Punkt kommt, wo ich es geschafft habe, habe ich es geschafft. Da lehne ich mich zurück, alles ist cool. Aber das ist ja nicht der Fall. Also in den meisten, so wie ich es gesehen habe, treten danach teilweise Probleme auf, also in welcher Form auch immer, so, weißt du, ob das Finanzamt ist oder irgendwas, so, da hat man vorher gar nicht dran gedacht, ne? Und das ist so, deswegen, das, ja, ist auch krass, also man denkt dann halt, okay, Alter, boah, wie würde ich überhaupt, also will ich überhaupt in dieser Situation sein, auch allein dieses so, dass man gar nicht mehr rausgehen kann und solche Sachen, weißt du, das ist schon crazy, so, und ja, aber wie gesagt, was ich auch halt zu diesem Schreiben noch sagen muss, ist halt einfach, dass ich auch für mich einfach jedes Mal was dazugelernt habe, für meine eigenen Sachen auch. Also mit jedem Künstler, mit dem ich gearbeitet habe, habe ich auch irgendwie so, jetzt nicht von dem was geklaut oder so, aber ich habe was dazugelernt, ob das deren Arbeitsweise war oder, ne?
Und auch Außenbetrachtung auf die eigenen Sachen lernt man besser, wenn man total selber als Außenbetrachtender für andere und mit anderen das schreibt. So, ne? Also das, ich finde auch, so, man, weil ich wusste, seitdem ich mehr für andere Leute geschrieben habe, viel mehr so, was ich jetzt von mir hören will. Weißt du, vorher war es eher so, okay, ich bin einfach Rapper, ich schreibe, es muss alles Spaß bringen. So. Und dann war es eher so auf, okay, ich will aber jetzt so eine Strophe auf so einem Level von mir hören, weißt du so.
Und voll. Und auch dieses halt einfach konsequent abliefern, so Sachen fertig machen, wenn du für dich selber halt am Arbeiten bist, dann bist du halt auch manchmal, ja, ich guck nochmal und Album kommt da irgendwann raus. Aber
wie ist es, wenn man in so einem Dienstleister quasi Flow ist, also von der Arbeitsweise Dienstleister,
ja, ist es.
Und dann aber auch geile Sachen natürlich passieren. Wie oft hattest du so dieses so, fuck, Alter, ich will das selber rappen, aber die Strophe ist so gut geworden jetzt, aber das ist jetzt einfach für ihn. Ne?
Da muss man halt sagen, dass einfach die Charakter, mit denen ich gearbeitet habe, sind so speziell, dass eigentlich die Lines auch nur bei denen funktionieren.
Also höchstens mal ein Reim, wo du gedacht
genau,
hast.
Genau, ja. Da, also das gab es bestimmt schon so. Also viel auch im Nachhinein, weißt du, wo ich dann zu Hause dann da sitze und dann irgendwie eine geile Reimkette habe und dann merke, ah, okay, den Reim hat mir da ätzend so, weißt du, aber das passiert schon. Aber das so, dass ich jetzt wirklich denke, okay, der Song könnte jetzt auch bei mir krass sein, so. Das ist ja auch das, was du vorhin meintest. Weißt du, wie ist das, wenn man halt so seine Worte halt aus dem, oder dass es halt mehr wert ist, wenn das halt wer anders ausspricht, ne? Ich meine, dieser Charakter und so, das ist bei Rap schon sehr, sehr voll wichtig, ne? Und, jetzt gerade auch bei so Lines, die wir da für Shindy machen und so, das ist ja, teilweise sind das ja wirklich Lines, die kann nur er rappen, weil nur er diesen Status gerade hat, weißt du, oder diese Sachen, über die er da rappt, so hat, und das hat einfach gerade kein anderer, weißt du, das kann jetzt keiner über einen babyblauen Bentley rappen, so, ne, und bei ihm ist es einfach die verdammte Realität und deswegen ist es auch so geil und macht es auch so Spaß, so, weißt du, ich meine, weil man da einfach Sachen sagen kann, die ich auch bei mir niemals sagen könnte. Ja.
Ich habe als sein das erste, war das sein erstes Album, das, was noch auf Erst guter Junge rauskam?
Sein erstes Album war NWA, hieß das. Das ist bei Erst guter Junge rausgekommen. Und dann kam FBGM, dieses Fuck Bitches Get Money. Dann kam.
Ich habe das mit Rolex und so.
Das ist Dreams.
Genau, das Dreams-Album, okay. Das habe ich mir damals auf iTunes, glaube ich, noch so digital, das war noch so irgendwie, bevor ich gestreamt habe, glaube ich.
Ja.
Und dann. Ich hätte eh nie gedacht, dass ich mir irgendwas von diesem Label mal, weißt du, kaufe. Yeah. Und dann war irgendwie so, habe ich so ein paar Sachen gehört von ihm, die ich so super unterhaltsam fand. Und war so, okay, ich kaufe mir das jetzt einfach. Und ich habe das Album echt richtig gefeiert. Und es kommt auch so random ab und zu, wenn ich so im Auto fahre, kommen so Songs davon. Ich finde es echt mega gut produziert und auch geschrieben und gerappt. Und vor allem, aber was mir so immer hängen blieb, war, wie oft er erwähnt oder wie viel das seine Wäsche kostet. Weißt du, das fand ich so, weil ich habe noch nie einen Rapper darüber braggen gehört, weißt du? So, weil manche Sachen sind ja so klar Luxusartikel, so auf so immer Gucci-Sweater, so. Aber das können auch alle sehen, aber ich fand's immer so den Humor auch so zwischen den Zeilen bei ihm, finde ich super witzig, weil das kann einfach nicht, so, weißt du, aus dem Ernst entspringen, das, weißt du, das muss ja voll humorvoll sein, dass er so auf, ey, geil, so 400 Euro also nur für den Laundry-Service und so, das ist einfach echt witzige Art, finde ich. Also und auch von der ganzen Generation, wo es ja viel um die Werte geht, ist er da eben so eine voll schillernde Figur, wo das eben wirklich irgendwie Entertainment und Technik auch dabei ist und so. Ne?
Und er hat halt einfach auch, was er halt einfach, finde ich, einfach genial gemacht hat, ist, dass er einfach in diese, auch gerade in diesem EGJ-Kontext ist er halt reingekommen. Er hätte es ja auch genauso machen können, so rappen können, so auf so eine Art wie Bushido oder halt, ne, wie Leute, die vorher halt da gerappt haben, alles eher auf so eine gangstermäßige Art. Aber er hat einfach auf seinem allerersten Album darüber gerappt, dass er so um 12 Uhr aufwacht und sich dann mit Erdbeerzahnpasta die Zähne putzt und dann eine Runde Frauentausch guckt und dann macht Mama noch die Rühreier. Also so einfach so komplett das Gegenteil eigentlich von dieser coolen, weißt du, Welt und so. Aber er hat es halt auf seine Art cool und humorvoll verpackt so und dadurch war es halt was Eigenes. Ne? Und das macht er halt bis heute. Natürlich ist seine jetzige Realität natürlich eine ganz andere als zu denen, aber ja, das ist halt, und das finde ich halt auch wichtig bei einem Künstler, ne? Auch wie wir vorhin auch schon geredet haben kurz, dass halt einfach die jungen Künstler sich halt heute einfach dieser Schablone bedienen und einfach so sich nicht mehr trauen, ihre Story wirklich zu erzählen. Ne? Und ich finde es halt einfach enorm wichtig bei einem Rapper, wie ich vorhin auch meinte, dass man das Gefühl hat, so, wenn man das hört, man ist wirklich in der Welt von dem. Man ist jetzt über das, was der erzählt, so, dieser Film fährt wirklich in deinem Kopf ab. Und wenn das immer nur diese Standardfloskeln sind, so, dann, ja.
Ja, und vor allem irgendwie diese Selbstreflexion und dieser Humor auch irgendwie ist einfach
immer
was es oft dann irgendwie menschlich und greifbar macht. Ne? Also gerade irgendwie, weil ich finde ja auch viele Tough Guy Characters irgendwie, ne? Super spannend irgendwie als Fan zu sehen, aber ich finde dann trotzdem, so dann, wenn die Humanität reinkommt, wird es erst so richtig greifbar und sonst bist du einfach nur so ein Action-Held, so ein virtueller.
Natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Was steht jetzt bei dir als nächstes an? So, man kann ja gerade nicht wirklich auf Tour gehen und promoten. Wie fühlt sich das an? So, ich habe so irgendwie.
Komisch
irgendwie. Ja, ne?
Also es ist so, also man fühlt sich so, ja, wie wahrscheinlich alle Menschen sich gerade einfach so, okay, was passiert hier eigentlich? Und man ist dann natürlich immer so, kurz hat man immer so diese Hoffnung, ne, ah, jetzt könnte es vielleicht bald wieder und dann kommt, wie jetzt gerade wieder, dann wieder so ein Cut da rein und man denkt sich halt,
und aber
schwierig. Wir hatten ja noch das Glück mit der, ich war das letzte Mal noch mit auf der Shindy-Tour im Februar. Das war quasi eine Woche bevor quasi dieses Corona. Also ich glaube, die Tour war vorbei und so 2-3 Tage später kam dann diese Nachricht, ab jetzt nur noch Tausender Veranstaltungen. Und dann ging es ja halt 2-3 Wochen später komplett weg. Und ja, das ist schon so. Also jetzt so mit der Zeit denkt man sich schon. Also wow, wie ich auch vorhin gesagt habe, ich liebe das einfach, dieses auf der Bühne stehen und so. Und es ist einfach nicht möglich, so. Das ist schon krass.
Aber ihr hattet den Release einfach so lange geplant, dass ihr jetzt durchgezogen habt. Habt ihr nicht überlegt, ob ihr vielleicht einfach ins nächste Jahr
schiebt? Für mein Album jetzt?
Ja.
Nee, das war gar nicht. Das war gar nicht auf lange Sicht geplant. Also ich wollte eh die ganze Zeit, ja, schon seit jetzt vier, also mein letztes Album ist Anfang 2016 rausgekommen und seitdem war ich eigentlich schon wieder dabei, irgendwie, ne, auch ein eigenes Ding zu machen. Durch dieses ganze Chaos ist es halt, hat es 4 Jahre einfach gedauert und jetzt war einfach so, okay, ich will einfach was raushauen und dann war so, zu dem Zeitpunkt dachte ich, ist es vielleicht für das Album sogar gar nicht so schlecht, jetzt wo die Leute nicht die ganze Zeit auf Partys rumrennen können und so, weißt du, vielleicht haben sie dann mal mehr Zeit zu Hause zu sitzen und eine Stunde sich das Last Man Standing Album anzuhören und dementsprechend hat das jetzt, für das Ding war mir das relativ, ja, also nicht egal, aber so, das hat das jetzt nicht so beeinflusst.
Ja, eigentlich interessant, wenn du sagst, es ist irgendwie eigentlich dein wichtigstes Album bisher so für dich und dann irgendwie dann aber in so einer Zeit, wo man es so schwer promoten kann, aber
crazy, ja.
Dann hoffen wir mal auf die Zeitlosigkeit und das ist trotzdem nächstes Jahr, wenn du irgendwie was hast.
Das denke ich halt auch, also das ist auch bei dem, das ist auch so meine Erwartungshaltung. Ich habe nie gedacht, dass das Album jetzt rauskommt und jetzt direkt irgendwie durch die Decke geht oder so, wäre man ja wahnsinnig, wenn man das denken würde, aber so, ich habe immer so die Hoffnung gehabt oder habe sie auch jetzt immer noch, dass die Leute das einfach über die Zeit hören, dass sie das auch weiterempfehlen so und dass das einfach so seinen Weg machen wird. Ja. Natürlich muss man dann halt auch dranbleiben, so, ich kann jetzt nicht nur dieses Album so, weißt du, und jetzt tschüss, ich bin wieder 4 Jahre weg so. Und bei mir ist ja auch, ich schreibe so viel und ich bin die ganze Zeit am Machen so. Ich habe jetzt schon wieder, glaube ich, 8 neue Songs gemacht. Und also so ist, ich werde einfach jetzt weiter releasen. So, das Problem bei mir war ja, dass einfach ich nie so eine Konstante halt haben konnte. Weißt du, ich hatte halt immer so immer kleine hier und da Strukturen, erst im Underground, dann wurde es Schritt für Schritt immer ein bisschen größer. Aber ich hatte das immer das Problem, dass diese Strukturen relativ schnell wieder eingebrochen sind. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Aber
oder auch zu groß waren, dass du denn, also wie
genau.
Bei EGJ dann trotzdem nicht einfach, okay, ich habe das Mixtape fertig, jetzt drop mal, sondern
genau,
da musst du eben alles auch dann
genau, da muss ja
seinen Lauf halt nehmen und
genau. Und ja, das war einfach das Problem. Ich hatte halt einfach nie diese Konstante in meiner Karriere, ne? Und auch dann halt auch diese künstlerische Findungsphase, wo man halt, ne, teilweise waren halt auch, dann kommt man mit dem Film und dann ein Album später kommt wieder ein bisschen was anderes. Und so, man hat, ich habe die Leute da nie richtig so mitnehmen können. Und das muss ich jetzt halt, solange ich noch Bock habe, will ich das halt ändern.
Ja. Ja. Macht voll Sinn auf jeden Fall. Was würdest du so einem jungen Rapper, der jetzt gerade aufwächst und vielleicht auch wie du so ein deutscher Junge ist und nicht jetzt die Ghetto-Story zu erzählen hat, was würdest du ihm jetzt in 2020 gerade raten? So, wenn du jetzt einfach sein, weißt du, der hat ein bisschen Reimtalent und ihr trefft euch irgendwo und der kann dich eine Stunde lang.
Meinst du jetzt so businessmäßig?
Ja, so generell, wie man sich so positionieren soll, weil ich finde, das ist eben so interessant, weißt du, ich bin so aufgewachsen, dass ich mich so krass fragen musste, wo ich irgendwo in dieser Gesellschaft reinpasse, aber gerade in diesem Rap-Ding, was ich mir dann ausgesucht habe, da hatte ich dann irgendwie immer schon so einen kleinen Heimvorteil gefühlt, einfach nur emotional, weil ich so in diese Rapper-Rolle irgendwie für die Leute optisch reinpasste. Denn wiederum hat Deutschland aber jetzt auch keine krasse History von vielen erfolgreichen schwarzen Rappern. So. Deshalb, also ich würde eher immer einem schwarzen Rapper sagen, so Bro, so genau das Gleiche, was ich meinem schwarzen Sohn sagen würde, so work twice as hard und vielleicht kriegst du halb so viel. Aber deshalb frage ich mich gerade, wenn ich jetzt, weißt du, wenn ich jetzt weiß, wer, was ich so, weil letztendlich jetzt gerade irgendwie ist fast die schwerste Position, oder? So, wenn man jetzt nicht aus irgendeinem Extra-Ding kommt wie Alligator oder aus irgendeinem Umfeld, ja, was eh nicht so Hip-Hop ist, sondern wenn du so richtig Rap einfach nur bist, weißt du, so irgendwie ist so der White Boy eigentlich so immer the most vulnerable, weißt du so?
Ja, aber er ist auch eine Ausnahme.
Genau,
ja. Weißt du, ich meine, es ist halt auch eine Ausnahme und das sehe ich halt bei mir halt auch. Guck mal, auch die Sachen, die ich erzähle, sind auch eine Ausnahme. Und das ist halt auch, finde ich, das, was es halt relevant dann auch am Ende des Tages macht. Ne? Ja. Und deswegen, das ist auch das, was ich den jungen Kids halt sage. So. Also erstmal, guck einfach erstmal überhaupt, ob das überhaupt dein Ding ist, ob du das liebst. So, ich sag dir immer, stell dir vor, du gehst einfach in einen Raum rein, da steht einfach nur ein Tisch, da liegen ein paar Zettel und ein Stift und da ist noch irgendein Abspielgerät, wo du einen Beat abspielen kannst. Und wenn du, aber sonst ist nichts in diesem Raum. Aber wenn du in diesen Raum reingehst und du hast das Gefühl, du bist da 8, 9 oder 10 oder 12, 13 Stunden drin und das ist das Schönste der Welt für dich, dann mach das dein Leben lang und hör nicht auf, lass dir nichts erzählen von irgendwem, lass dir nichts, red dir auch selber nichts ein, dann ist das dein Ding, dann kannst du auch nichts anderes machen. Du musst das dann machen, weil sonst bist du depressiv irgendwann, ob du willst oder nicht. Und Und wenn das dein Ding ist, wenn du dich dazu entschlossen hast, dann mach einfach alles, was möglich ist. Ich meine, du weißt ja selber, es gibt gerade heutzutage gibt es nicht mehr diesen einen Weg. Mhm. Aber es gibt heutzutage 1 Million Medien. So, du kannst selbst, es haben Jungs jetzt vorgemacht, wie man einfach über Instagram quasi eine Karriere aufbauen kann. Voll. Du kannst dich einfach da hinstellen, dein Handy nehmen und da reinrappen. Und irgendwie, wenn das krass ist oder wenn das irgendwas hat, was besonders ist, wird das Gehör finden. Also viele haben ja auch so dieses, oh, hör dir das mal an und so. Und ich habe mir das auch früher immer gewünscht. Was glaubst du, wie oft ich so, ey, wenn ich Sam jetzt meine Sachen mal zeigen könnte, so, weißt du, ich meine? Das war immer so, boah, aber damals war es ja noch schwieriger, weil wie soll das gehen, so, weißt du, ich meine? Und aber heutzutage ist es so, selbst die großen Rapper gucken ja auch auf hiphop.de oder auf den einschlägigen Portalen, so, weißt du, was es halt für neue Sachen gibt. Und man kriegt das schon mit, ne? Die Leute müssen halt einfach nur ihr Ding machen und durchziehen, versuchen sich selber erstmal auch ein Team aufzubauen. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig am Anfang. So habe ich es halt auch früher in Hamburg einfach gemacht, dass ich geguckt habe, so, weißt du, der ist halt, der kann Videos drehen, der hat vielleicht Bock, ein paar Outfits zu designen, weißt du, der kann geile Artworks machen, der kann dann Covers machen und so weiter, dass man sich halt so selber so ein unabhängiges Team aufbaut, mit dem man einfach auch arbeiten kann. Und dann kannst du irgendwann mit dem, was du erarbeitet hast, zu einem Vertrieb gehen und kannst das dann, ne, einen Schritt weiterbringen und so. Und ja, und dann einfach immer dranbleiben.
Ja, man hat schön auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Du hast doch mal, hast mal Erzieher gelernt und hast das auch praktiziert als Job?
Ich war in Hamburg, war ich 2-3 Jahre. Ich habe erst in 2 Jahren in der Kita gearbeitet und dann nochmal 1,5 Jahre in der Schule. Nice. In so einem Hort.
Was hat dir das, wenn du es jetzt vergleichst mit dem, was dir das Künstler sein gibt, könntest du dir vorstellen, zum Beispiel, wenn du jetzt merken würdest, ab morgen geht's safe, verdienst nie wieder einen Cent mit Rap, weil einfach Corona hat jetzt auch Studioarbeit verboten. So, man darf nicht mehr alleine ins Studio, um sich selbst nicht anzustecken. Aber man darf trotzdem noch in Kindergärten, um Kinder anzustecken. Würde dich der Job ausfüllen? Also hast du genug Erfahrungswerte jetzt, um zu sagen, so, dass das wäre auch was Cooles oder was also gibt dir das?
Ich habe es lange gemacht und habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie da nicht so überglücklich werde. Also guck mal, die Arbeit ist schon cool und ich könnte mir auch vorstellen, so irgendwie in der Zukunft, dass man das irgendwie integriert, sodass man auch irgendwie, weiß nicht, mit Jugendlichen irgendwann mal wieder arbeitet oder so. Das auf jeden Fall. Aber jetzt rein so diese Perspektive, so nur in so einer Einrichtung, da, ich glaube, da ist einfach mein Kopf zu verrückt für. Oder, weißt du, das Problem ist immer, dass ich habe einfach so diese andere, ich nenne es jetzt mal diese andere Seite, die viele Leute ja einfach nicht in ihrem Leben halt sehen werden. Weißt du, ich meine, die stehen halt meistens vor der Bühne. Ja. So, und ich habe einfach die andere Seite. Ich stand einfach auf der Bühne schon, auf den größten Bühnen dieses Landes, so, weißt du? Zwar vielleicht nicht mit meiner eigenen Show, aber ich war irgendwie immer da so.
Ja, klar, und ich habe einfach diese Welt gibt's und du,
ja,
die ist erreichbar.
Und das ist schwierig, weißt du, wenn du das kennst. Und ich habe das jahrelang auch parallel gemacht, weißt du? Ich bin am Wochenende aufgetreten und dann in der Woche war ich wieder in der Kita so. Und das kann man schon eine Zeit machen, aber bei mir funktioniert das nicht. Ich werde einfach irre.
Ja, aber eher wegen dem strukturellen Ding oder also haben die Kinder, so geben die dir...
Es ist eine harte Arbeit einfach, ne? Also das ist das Strukturelle. Also die Kinder können da nichts für. Mit den Kindern arbeiten ist schon nice. So. Also das würde ich immer vorziehen, als jetzt mit so in einer Fabrik von einer Maschine zu stehen oder sowas, weißt du, ich meine. Aber einfach, ich meine, du kennst es ja auch so ein bisschen, diesen sozialen Sektor, weil das ist einfach crazy da. Ja. Einfach so, allein schon der Verteilungsschlüssel, dass sie dir sagen, irgendwie 18 Kinder auf einen Erzieher, so, also, das ist einfach verrückt so. Plus dann halt auch die Bezahlung, du musst irgendwie einfach, wenn du eine Familie hast, so, dann müssen auch beide Elternteile einfach arbeiten, weil sonst kannst du dir nicht mal die Wohnung leisten. Crazy. Und das ist halt dann, also weiß ich nicht, das ist schon ein harter Struggle, deswegen, also Respekt vor den Leuten, die das auf jeden Fall durchziehen.
Ja, safe auf jeden Fall. Aber außer meine eine Kindergärtnerin, die damals als Strafe dafür, dass ich irgendwie aus dem Fenster geklettert bin, während der Kindergarten, so wie eine Klassenfahrt, aber vom Kindergarten, und da war irgendwie auch so ein Bauernhaus und da war so ein Fenster im ersten Stock und dann mit so einem Sims davor, weißt du, so, und ich bin irgendwie dieses ganze Sims da draußen langgelaufen und dann haben die mich erwischt und die Strafe von dieser Kindergärtnerin war wirklich, dass ich im Bett mit ihr schlafen musste. Mit einer 40-jährigen Frau.
Okay, das ist
ja, auf jeden Fall. Die hat nichts Schlimmes gemacht, so, aber ich hatte dann irgendwie vor ein paar Jahren mal irgendwann so eine Patenschaft für irgendeine Erzieherinnen-Schule in Hamburg irgendwie übernommen. und habe dann da irgendwie so eine kleine Rede gehalten und habe auch, um das so alles ein bisschen aufzulockern, weil da so viele steife Reden an dem Tag waren, dann auch so gesagt, so, ey, okay, guck mal, ich erzähle euch jetzt diese Story und wenn ihr nicht sowas Abgefucktes macht als Erzieher, dann wird das schon alles cool werden. So.
Crazy. Auf jeden Fall, ja. Was soll das bringen?
Ich weiß auch nicht genau, was die Strafe ist. Ich sah einfach nur so angewidert neben so einer alten Frau.
Oh mein Gott.
Vollkommen weird, auf jeden Fall. Deshalb, also ich hatte es nicht ganz so schlimm wie du denn mit dem Kinderdresses. Hat das irgendein Trauma hinterlassen?
Ich glaube, also guck mal, ich bin jetzt über 30 und rap immer noch darüber. So, was ja. Ich meine, also ja. Safe hat das irgendein Trauma hinterlassen. Also ich glaube auch so, dass auch so diese Art, so sich dann irgendwann so als so Hip-Hop-mäßig da anzuziehen, die Hosen runterhängen zu lassen, ich glaube auch, dass das irgendwann auch so ein bisschen, also natürlich war es auch in so einer Zeit, aber als ich das gemacht habe, hat das auch, da war das eigentlich gar nicht so das Ding. Und ja, ich glaube, das sind auch so Sachen, die rühren halt daher. Ne?
Krass, wie alles einen so prägt auf jeden Fall.
Also es ist halt so einfach so dieses Gefühl, so nicht selbstbestimmt zu sein. Ne? Das hat, glaube ich, und ich glaube, das hat auch teilweise so in meiner Rap-Karriere vielleicht so ein bisschen, also ich habe auch teilweise mich dann vielleicht so sehr auf andere Leute dann so verlassen, so, weißt du, wie ich meine? Oder so immer gedacht, okay, die werden das schon irgendwie regeln, so, ich muss halt nur meinen Part machen. Und das ist halt auch falsch, so, ne? Du musst halt einfach so wirklich einfach einen Überblick über das Ganze haben und muss dann das auch alles selber handeln. Das ist einfach so.
Alles lernen, diese ganzen Strukturen, keiner hat uns das erklärt. So ja. Jeder, alles muss wieder, auch Generation für Generation, jetzt gibt es wieder neue, die lernen leider an sehr schlechten Beispielen auch oft gerade so.
Genau, und das ist ja auch das, guck mal, das ist auch das Ding, warum ich sage, es ist für mich, ich finde es halt wichtig, dass man auch über diese Sachen, auch über diese Scheiße, ich rede ja auch viel über diese, auch, dass ich auch gescheitert bin, weißt du, ich meine, das ist ja klar, hat das Album am Ende jetzt auch so ein bisschen so ein Happy End, okay, er ist da jetzt wieder auf Tour gewesen, alles nice und so cool, man chillt, aber im Endeffekt ist es auch wichtig, dass man darüber redet, dass man auch scheitern kann, weil die, wie du schon sagst, wir hatten keine Vorbilder, die uns das irgendwie wirklich zeigen konnten. Ne? So, man muss sich irgendwie damit zurechtfinden, so auch in dieser Situation, wenn du dann über eine eigene Familie hast und so weiter, diese Sachen so. Und ich habe die meisten Sachen, muss ich wirklich sagen, in meinem Leben, habe ich wahrscheinlich wirklich von Rappern gelernt, weil das die einzigen waren, denen ich zugehört habe. Ich habe über Religion, habe ich mehr von Common Sense auf seinen Platten gehört, als von meinem Religionslehrer. Und das kann ich dir jetzt so weiterführen, weißt du, auch über die Vaterrolle habe ich bestimmt mehr von Eminem erfahren, als auch von irgendeinem Psychologen oder irgendwem, mit dem ich mich da in letzter Zeit drüber unterhalten habe. Einfach, weil man denen zugehört hat und die auch natürlich sehr viel darüber erzählt haben. Deswegen denke ich halt, ne, das ist halt wichtig.
Hast du außer deine sehr selbsttherapeutische Albumschreibphase jetzt irgendwas in den letzten Jahren gemacht, um dir zu helfen, mit alten Altlasten umzugehen? Also hast du mal eine Therapie gemacht oder meditiert oder machst du irgendwelche Sachen, die einem helfen, einen Ausgleich zu finden?
Ich war halt so, lange Zeit war ich in diesem Ding, dass ich das komplett nur über Rap irgendwie so mit mir auch bis jetzt eigentlich hauptsächlich über Rap. Ich habe mal mich mit einem Psychologen zusammengesetzt. Ich hatte halt lange Zeit einfach so Upturn davor, weil ich dachte so, ich rap das auch irgendwo so. Weißt du, wie sollen die denn diese Welt verstehen? So, weißt du, wie sollen die diesen Struggle verstehen? So, die, wie gesagt, die haben das nie selber durchlebt und ja. Und dann habe ich aber auch gehört, okay, es geht ja auch gar nicht darum, dass der dir jetzt Lösungen gibt, sondern die helfen dir einfach nur, deine Gedanken quasi zu ordnen und vielleicht Sachen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Da habe ich gedacht, okay, gut, ich bin jetzt auch so am Boden, also was soll ich machen? Genau. Weißt, ich meine, also jetzt sich ewig davor verschließen, ist auch nicht die Lösung. Und das war halt auch kurz vor dem Album, bevor ich das Album angefangen habe. Und ich saß dann da mit einem auch sehr, sehr fähigen und guten Mann. Und der hat mir aber halt gesagt, ich glaube, es ist jetzt wirklich eher an der Zeit, so die ganzen familiären Sachen vielleicht erstmal zu regeln und das Album vielleicht erstmal nach hinten zu schieben. Und in dem Moment einfach bei mir einfach so diese, aus dieser, ja, ich glaube, das rührt auch halt aus dieser Battle-Rapper-Zeit, dass man so Mauern um sich aufbaut, weißt du, wenn jemand oder bei mir auch dadurch, dass ich so lange Zeit immer so durch diesen Struggle gegangen bin und Leute überzeugen musste, doch, das macht schon Sinn, das weiterzumachen, habe ich so Abwehrmauern gebaut, wenn jemand sagt, ah, oh, das ist nicht so oder das, dann gehen direkt so adios, amigos. Und dann war das auch so. Ich habe danach dann direkt, also eigentlich ging es mir relativ gut zu der Zeit. Und dann habe ich so mich 2-3 Treffen mit dem gehabt. Und danach, ich habe gesagt, ich kann es nicht weitermachen. Ich kriege einfach eine Macke. Ja. Weil ich dann zu Hause wieder saß und dachte, ey, nein. Und irgendwie ganz komisch. Naja, und dann habe ich es halt wieder auf meine Art gemacht. Und
ja, ist gut. Also ich finde es auf jeden Fall mega. Man hört es im Album und man merkt es auch im Gespräch und alleine in diesem proaktiven Approach, finde ich, das ist auch so ein ganz wichtiges Ding, einfach von so einem Künstler oder egal was für eine Karriere so einfach selber seine Sachen noch in die Hand zu nehmen, auch wenn du ein Management Total. Hast, so wenn du denkst, ey cool, ich kenne den und der hat eine Sendung, so dann schreibe ich den einfach mal an und sich nicht zu schade zu sein, weißt du so, weil ich finde, man kann so oft diese Hürden, weißt du, es geht so, ist ja so, die Gesellschaft ist echt so ein bisschen wie so ein Spiel und Level für Level kommst du so höher, weißt du, an Fame und Geld und so und dann guckst du auch nicht mehr nach unten, aber genau das, was mich auch so lange hier gehalten hat und mir diese Range gegeben hat, dass ich, weißt du, eben von meinen musikalischen Träumen mir alles verwirklichen kann, jeden Gast, weißt du, den ich hier will, so habe ich schon mal irgendwie kennengelernt oder er kennt mich oder sie kennt mich und deshalb, das ist alles genau, weil ich, weißt du, nie so ein Level und dann jetzt gucke ich nicht mehr runter, sondern genau, weil man einfach immer, ich bin interessiert an Leuten, weißt du, und ich finde eben auch, also wenn ich jemand wie dir spreche, so das, was du an Erfolgen hast, finde ich auch viel motivierender, weißt du, so als was viele Leute, die im Gesellschaftskonsens erfolgreich sind, aber so uninspirierte, weißt du, Künstler sind, die nur noch so Höhlen sind, weißt du, die vielleicht funktionieren, weil es ein paar Writer und Produzenten da drum gibt, so, aber ich finde eben, das ist auch so voll wichtig, als Künstler zu wissen, dass es was wert ist, weil das Wertvollste, wenn man Kunst macht und so liebt, ist, dass andere Künstler das sehen, weißt du, und das meinst du ja auch total. Schon vorhin, weißt du, und alleine das Ding und was ich super gut fand, dass du gesagt hast, diese Perspektive, die verlieren nämlich viele ganz, ganz schnell und die habe ich auch immer noch so, ey, egal, ob irgendwas mal vielleicht gerade nicht so krass ist wie damals, weißt du, auf irgendeiner Art jetzt so Chartpositionierung, so, aber ey, ich kann davon leben, weißt du, dass ich diesen Job mache, weißt du, so, und ich habe irgendwie verschiedene Spaces, die ich voller Kunst mache und wo ich Musik machen kann und also wie viel geiler kann es sein, aber man ist so schnell in diesem Vergleichswerte-Ding, ne, und denkt dann so auf, oh, krass, und hier und so viel verkauft und so, aber man muss einfach irgendwie so gucken, was einen selbst happy macht, deshalb finde ich echt mega, mega gut, dass du so positiv, weißt du, so einfach deine Energie aus den ganzen Erfolgen gezogen hast, aber jetzt irgendwie auch nicht so ein disgruntled Underground-Rapper bist, der, weißt du, so, das ist richtig.
Ich war das bestimmt mal zu, also ich glaube, auf meinem letzten Album so, also auf dem vorletzten beziehungsweise, Damon hieß das so, und da habe ich einfach so, wenn ich das jetzt höre, denke ich mir, krass, Alter, da ging es mir echt nicht gut so, ne? Und das ist halt so, ja, man merkt das einfach. Und ich glaube, der einzige Weg, daraus zu finden, ist, sich immer wieder selber zu reflektieren. Also das habe ich vielleicht so bei diesem Erzieher-Ding auch ein bisschen gelernt, weil da ist es ja ausschlaggebend einfach. Ne? Ja. Weil wenn du jeden Tag mit Menschen arbeitest, du musst dich da jeden Tag reflektieren, weil du machst Fehler, du machst Safe-Fehler. Und dadurch entstehen Situationen. Und genau das Gleiche ist im Rap-Kontext auch so. Ne? Ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe so mich bestimmt so schlecht verhalten in manchen Situationen. Ich war bestimmt anderen Leuten gegenüber ungerecht und so weiter. Aber so, solange ich das erkenne, dann kann ich es auch irgendwann wieder gut machen. Ja. So simples Beispiel, so letztens auch, das war auch so kurz bevor ich dir geschrieben oder kurz nachdem ich dir geschrieben hatte, habe ich hatte immer so, es war nicht mal richtig Beef, also mit Alias kennst du auch. Wir hatten uns irgendwann mal so auf Twitter, sind wir uns so in die Quere gegangen, ich weiß auch, so richtig unnötig, aber es ist dann auch irgendwie schnell auf so ein komisches Level gekommen und da habe ich auch einfach gedacht, ey, so, ich sag ihm jetzt einfach, ich schreib ihm einfach kurz eine Nachricht, so, hey, so, er hatte dann auch, genau, ich hatte auch ein Interview gesehen, wo er auch was über mich gesagt hat, was auch relativ, so, voll positiv und so, ne, und dann dachte ich so, ich sende dem jetzt einfach kurz ein Zeichen, so, dass auch von mir alles cool ist und dass mir auch leid tut, so, was da mal gewesen ist, und es kam sofort nur Positives zurück, weißt du, und das ist doch so,
ja, auf einmal verliert man
so,
sich
es echt. Kann so leicht sein, und es macht doch auch, es ist doch auch viel nicer so, wenn dir jemand irgendwie was Nettes zurückschreibt und sagt, hey, oh cool, ich habe das Album auch gehört oder bla oder das, oder man unterhält sich über Musik, die man abfeiert so gemeinsam, weißt du, ich meine, und das ist doch viel geiler, als wenn du jetzt irgendwie wieder so einen Kommentar, oh krass, der hat jetzt wieder was über mich gesagt, weil ich kenne das auch, dieses, man ist in diesem Beef-Ding, weißt du, ich hatte auch lange mit vielen Rappern so irgendwelche Beefs da am Laufen und dann, das fühlt sich auch einfach nicht geil an, so, weißt du, wenn du so zu Hause sitzt und irgendwelche Nachrichten kriegst oder irgendwelche. So, man hat natürlich.
Vor allem ja heutzutage diese ganzen Fans, die sich einmischen, weißt du, also alle möglichen Leute, so, die einfach die dann schreiben, entweder so, ey, jetzt sag mal was dazu, oder deren Fans, die dich dann auch auf einmal dissen, obwohl sie dich gar nicht vorher kannten und dieses Ganze, also diese ganzen unnötigen Stimmen drumherum, ja, deshalb dementsprechend, weil dir so viel auch, also mir auch und glaube ich jedem im Business, aber glaube ich gerade dir irgendwie schon auch sehr viel Hate und Missgunst und vielleicht so Unglaube an deinen, weißt du, so deine Berechtigung in dem Ding so widerfahren ist, finde ich es eben umso krasser, dass du so ein positiver Dude bist, einfach, weißt du, so, und das ist so so voll aus dir rausstrahlt, dass du echt einfach Spaß dran hast, dass du diese Kunst liebst, dieses Handwerk liebst.
Aber das ist halt einfach das Ding, so weißt du, und wenn das auch nicht so wäre, dann müsste ich auch sagen, okay, ich muss jetzt aufhören, aber bei mir ist wirklich, ich wache immer noch jeden Tag auf und habe einfach Bock, einen Song zu machen oder nur einen Song zu hören oder was auch immer, aber es muss irgendwie mit Rap zu tun haben. Voll. Und ja.
Was sind gerade, letzte Frage, Doppelfrage, beziehungsweise gleiche Frage mit A und B. Was ist dein Lieblings- oder inspirierendster Ami- oder englischsprachiger Rapper gerade, wo du so denkst, so, oh, das inspiriert mich als Rapper, und dann die gleiche Frage nochmal mit in Deutschland?
Jetzt gerade aktuell?
Ja, so weißt du, in den letzten, kann auch das letzte Jahr jetzt sein. Also,
okay, es sind natürlich viele so, und es ist schwierig da auch, weil es sind auch viele so für verschiedene, du weißt.
Ja, aber ich rede jetzt nur so von richtig Lyric-Niveau, nicht so auf, der ist so swaggy und seine Stimme, wenn er, sondern nur Lyric-Niveau.
Jetzt gerade aktuell Royster 5'9".
Ja, Mann.
Weil einfach auch so, auch einfach sein Struggle ist. Also wenn ich seine Lyrics höre und auch einfach wie er rappt, also muss man ja echt drüber reden. Ne? Ja. Und Roy ist ganz oben. Pusher, Safe auch. Und halt einfach, und Conway, muss ich auch sagen.
Ja, ne? Muss ich auch dran denken, dass dir das bestimmt gefällt. So.
Ich mag halt grundsätzlich wirklich Leute, wo ich halt auch den, ja, wo man das Gefühl hat, wenigstens, die erzählen da ihre Story, ne? Oder ihren Struggle halt auch so. Weil damit kann ich halt einfach relaten. So. Ja. Wenn, ich find's auch geil, wenn ich Rick Ross höre und er nur, also Rick Ross vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil er hat ja auch Songs, wo er über seinen Struggle und so rappt, aber bei Rick Ross ist schon ja so, du hörst es einfach und fühlst dich wie ein Gewinner. Das ist auch geil, so, weißt du, ich meine? Aber bei mir merke ich, dass mich das nicht so lange so begeistert, wie halt jetzt...
Weil Royce eben auch immer wieder, der ist schon so lange da, hat sich in so vielen Äras schon bewiesen und trotzdem jetzt gerade auch immer, macht jedes Jahr irgendwie so ein neues Level nochmal auf. Ne?
So, und jetzt, ich meine, so allein der Part jetzt auf dem Big Sean-Album, ja, so, ich höre das und denke, oh mein Gott.
Das Album ist eins meiner Favorite-Alben gerade. Ja. Und auf Deutschland bezogen gibt es irgendwie, also jetzt nicht jetzt irgendwie von Oldschool-Rappern, sondern
bei mir ist
alles viel jünger als wir.
Also so. Von den jungen Kids?
So? Was so aus den letzten Jahren so kam, gibt's irgendwas? Also zum Beispiel bei mir habe ich auch noch nie öffentlich gesagt, ich bin so, ich habe OG Kimos Album viel zu spät das erste Mal gehört, dieses Geist-Album, war so auf, okay, das ist das Krasseste, was ich seit Jahren in Deutschland gehört habe. Also es ist so der mit Abstand so das krasseste Album und dieses Intro von diesem Album, weißt du, wie er das irgendwie seine ganze Kindheit gefühlt.
Ist das mit dem Video, wo sich die Kamera um ihn dreht, glaube ich?
Ich gucke so sehr super wenig Musikvideos, deshalb ich weiß nie ein Video zu irgendeinem Song, aber da erzählt er wirklich so von Geburt an eigentlich bis in seine Jugendzeit so eine krasse Story, richtig mit so mega Zeitsprung.
Ich habe das Album auch gehört, ich habe es noch nicht so oft gehört.
Und das war für mich so auf einfach wieder mal so ein neues Level auf Deutsch aufgemacht von Storytelling und wie man Sprache benutzt. Und also so richtig krass. Gibt es irgendjemand, der dich in den letzten Jahren so...
Ich habe jetzt erst wieder vor kurzem damit angefangen, auch so aktiv mal so zu gucken, was mich an Deutsch auch begeistert, weil ich lange Zeit auch viel so eine Upturn-Phase hatte und dann auch natürlich halt, man ist in irgendwelchen Camps, man hört dann auch nur irgendwie die Musik, die man da selber macht und so. Und lass mich überlegen, also ich habe jetzt aktuell habe ich zum Beispiel, aber der ist halt einfach auch noch ein kompletter Newcomer so. Kennst du auch Shogun, heißt der?
Ja, gerade kennengelernt.
Den habe ich auch einfach, zufällig hat er mir erzählt. Und ich habe ihn auch zufällig einfach in irgendeinem Video entdeckt, dann habe ich ihn nochmal in einem anderen Video gesehen und der hatte irgendwie, ich weiß nicht, was es war, aber irgendwie hatte der so einen nicen Vibe, wo ich so dachte, so, hey, geil, so, weißt du, das erinnert mich auch so, wie wir früher waren, so, weißt du.
Ja, voll, ne? Ich hab's mir noch nicht angehört, aber ich fand sein Vibe auch super nice und er meinte, dass es so auch G-Funk ist, irgendwie,
deshalb alleine das. Das kam dann auch noch dazu, dass er dann auch so West Coast.
Aber eben auch nicht so mit Vorsatz, sondern er meinte so, alle Leute so sagen zu mir, das ist G-Funk. Also so, als wenn er das Genre vorher auch noch nie so erfahren hätte. Aber nee, das fand ich auch sympathisch. Das
werde und ich mir auch mal da gibt's auf jeden Fall, Madness fand ich geil, Madness und Döll. So, die haben ja auch, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, die haben auch so ein bisschen da auch in diese Griselda-Richtung und so adapted und so, darüber bin ich da so aufmerksam geworden und dachte so, ah, okay, krass. Oh, man vergisst in solchen Situationen, sag mal bitte noch, weil so OG Kimo wäre ich jetzt gerade auch nicht drauf gekommen, aber den muss man safe nennen, der ist krass auf jeden Fall.
Ja, voll, also das ist echt manchmal so schlimm, wenn Leute einen fragen, also dieses...
Bei mir war halt lange Zeit so, ich habe halt einfach so meine Helden halt so, ne, von früher, die ich halt gehört habe und danach kommt dann erstmal lange Zeit nichts mehr. So, ne? Und
ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Sessions mit John Noone mal wieder gemacht. Der hat zwischendurch ja öfter bei mir im Studio eben mal recorded in der Kunstwerkstatt und habe immer so alle paar Jahre mal so ein bisschen so Sachen gehört und jetzt in letzter Zeit zwei Dinge auch mal mit ihm gemacht. So auf so,
ich kenne ihn auch über einen gemeinsamen
Freund. Ja, und er ist richtig krass geworden. Also es ist unglaublich, wie der seine Stimmkontrolle und Flow-Patterns und so, das bringt richtig Spaß und ist ja schon noch ein sehr kryptischer Rapper, aber jetzt seine Songs, die er gerade macht, sind echt so super greifbar, also für mich das erste Mal so richtig greifbar. Also ich fand vorher auch immer schon so Sachen richtig cool, aber jetzt hat er einen mega Sprung nochmal gemacht. Und
also wie gesagt, ich finde es jetzt gerade, finde ich so voll so eine, wie so ein neues Abenteuer, was man so entdecken kann, weil es auch so viel gibt, so, weißt du. Und jetzt habe ich auch echt wieder Bock, mir so Sachen anzuhören. Ich gucke auch gerade wieder voll viele so diese Battles und so. Mhm. Bist du da? Bist
Deutschland du? Oder eher UK?
Nee, gerade jetzt aktuell fast nur Deutschland irgendwie, weil ich dann so auch nicht so bei den Ami-Battles, ich musste mir das immer öfter anhören, weil ich halt so, das ist teilweise so komplex und die Wortspiele, teilweise muss ich auch die Lyrics mitlesen, um das zu verstehen. Alles halt, ne, aber ich habe eine Zeit lang habe ich sehr, sehr viel so Loaded Lux und diese ganze Abteilung da.
Ja, ab und zu habe ich so auch so Tage, wo ich mir dann so viel Battle-Kram reingucke, einfach nur um auf dieses Punchline, weißt du,
ist schon
auf Punchline-Liebe wiederzukommen.
Also das ist einfach, und ja, wie du sagst, für diese Punchlines und Vergleiche, aber das ist schon crazy.
Ja. Hey, auf jeden Fall schön, dass du hier warst. Schön, dass du so ein cooles Werk da geliefert hast und mich auch darauf hingewiesen hast, sodass wir es hier mit der Welt teilen können. Last Man Standing.
Yes, yes.
Ja, auch sehr cooler Titel, auch so ein bisschen so dieser Spirit von so aus Eimsbusch-Zeiten, weißt du, wo man alles musste irgendwo von irgendwas abgewandelt sein. So.
Eigentlich
das finde ich auch so witzig, wie sich so Namen ändern. Weißt du, damals war es so Last Unlimited, Sammy Deluxe, Jan Delay, Illo the Shit. Und jetzt ist so YNB Corday, Y.
Stimmt.
3, 11, weißt du so, also es sind alles so, jede Ära hat so seine ganz andere, geile andere so Konstellation von Namen, ne, so die so irgendwie dann aneinander erinnert, so.
Stimmt.
Voll, nee, Mann, aber cool, dass du hier warst, schönes Album und ich hoffe, dass du damit irgendwann auf Tour gehen kannst und ja, und ich hoffe, dass du Shindy sagst, dass wir ein geiles Interview hatten und der hier sich auch mal definitiv an den Tisch setzt, ey, wenn ihr zusammen in Berlin seid oder auch so, lass connecten auf jeden
gerne,
Fall.
Gerne, gerne, gerne.
Ja, Mann. Hast du sonst noch was zu promoten?
Oder ne? Mein einziges.
Bist du YouTuber geworden? Hast du einen YouTube-Channel, auf dem Leute dir folgen können für Kochvideos?
Nein, oder? Die Leute können, die wissen schon, wo die mich finden, glaube ich. Also kommt einfach auf Instagram, da ist, glaube ich, das Einfachste heutzutage. Ansonsten wissen die, wo die mich finden. Da, wo Rap ist.
Da, wo Rap ist, seit 20 Jahren offiziell Hochkultur. Last Unlimited. Peace out.